So, da bin ich. Musste gerade nochmal aufs Klo. Dem Moment, wo ich auf Stream starten gedrückt habe, habe ich mir gedacht, irgendwie war es keine gute Idee. Ich soll vielleicht eine Minute später starten. Naja, egal. Ah, ja. Was macht eigentlich? Fällt mir jetzt gerade rein. Was macht eigentlich das 49-Euro-Ticket? Kommt das jetzt eigentlich demnächst oder lecke ich Critical Information? Ich glaube, ich lecke Critical Information, oder? Das Deutschland-Ticket kommt, so ist das so? Das sollte ja eigentlich schon fast da sein, mal ursprünglich so. Ja und jetzt? Warum das 49-Euro-Ticket teurer wird als geplant? Naja, gut, ja, dass die irgendwas auf die Reihe kriegen, habe ich auch schon gar keine Erwartung mehr dran. Okay, also steht das wohl noch mit 1. Mai? Ja, da bin ich mal gespannt. Jetzt registrieren. Naja, mal gucken, mal gucken. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, sobald es am Start ist. Das kommt dann mit dem Deutschland. Ganz ehrlich, das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Also ich habe das heute in den News gelesen, das mit dem Deutschland-Takt, dass sie das verschoben haben, einfach mal um 40 Jahre. Aber ich habe davon vorher nie was gehört. Ach, Chico, was ist dann? Moment. Okay, wieder am Start. Die wollte gerade die Tür aufgemacht kriegen. Das wollte ich gerade sagen. Genau, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das habe ich heute erst in den News gelesen. Also keine Ahnung, was da so groß bekannt war, das ja im Vorfeld nicht. Der anderen Seite, ich weiß gar nicht, also ich hab's nur am Rande gelesen, aber es ist doch bei Verbesserungen, was Bahn angeht, es ist doch nicht irgendwie so irgendwie ein Stichtag, davor ist alles schlecht, danach ist alles gut. Das ist doch eher so eine kontinuierliche Sache. Ja? Weil wenn man irgendwas auf 2070 legt, heißt das, 2069 verschiebt man es wieder, weil man nichts gemacht hat in der Zwischenzeit. Also was interessiert die Leute 2070, Mann? Dann bin ich 18, nee. Ja, doch. Nee. Moment. Moment. Das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Das sind noch 47? Nee. Doch. 47 Jahre. Da bin ich 87. Nein, ich kann's. 86 bin ich dann. Was interessiert mich, wenn ich 86 bin, ob der Deutschlandtakt kommt, Alter? Bis dahin ist die Welt, jetzt mal ohne Scheiß, Leute, 2070 ist die Welt schon wieder komplett eine andere. Das kannst du doch damit überhaupt nicht. Also jemand, der irgendwas plant für 2070, das ist doch komplett unseriös. Die meisten Leute können nicht wissen, die wissen nicht, was in 2 Jahren ist. Geschweige denn in 47. Naja. Ich weiß nicht, wie kann man denn das 49-Euro-Ticket kaufen? Ich habe mich damit überhaupt nicht beschäftigt. Na gut, PayPal wahrscheinlich nicht. Das ist das kriegen wir nicht hin. Da würde ich jetzt nicht drauf wetten, dass man da mit PayPal bezahlen kann. Nemmers sind am Start. Das ist zu modern und digital, ne? Das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Da kannst du wahrscheinlich nur mit dem neuen Personalausweis mit diesem PIN-Code bezahlen dann. Leute, ich habe mir einen neuen Ausweis beantragt und ich habe den jetzt auch schon am Start. Da gab es so einen Brief dabei mit irgendwelchen komischen Pins und IDs. Ich habe es noch nicht mal gelesen. Ich gehe davon aus, ich werde es eh nie benutzen. Vielleicht sollte ich es mir mal durchlesen. Vielleicht kann man damit tatsächlich ganz coole Sachen machen. Kein Plan. Wahrscheinlich. Aber habt ihr auch gelesen, dass angeblich TikTok, habe ich irgendwo gehört oder gelesen, dass TikTok in den USA gesperrt werden soll oder irgendwie sowas? Das wird doch eh nichts, oder? Ich habe irgendwo was gehört oder aufgeschnappt, dass TikTok irgendwie in den USA gesperrt werden soll. Ein großer Verlust für die Menschheit wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber die Leute benutzen es doch trotzdem weiter. Das ist doch so im Leben von vielen jüngeren Leuten drinne. Ich hab irgendwas mit TikTok. Irgendwas mit TikTok habe ich gelesen, dass da irgendwas gesperrt werden soll in den USA. Ach nee, mal, USA, was war denn mit USA? Ja, er hat irgendwie sowas, genau, das habe ich mit. Oder wollen, nicht müssen, so rum. Ja. Hier, USA verbietet TikTok auf Regierungshandys. Ja, auf Regierungshandys würde ich das jetzt auch. Warum würde ich auf dem Regierungshandy, würde ich noch nicht mal TikTok installieren? China-Chinesen-Zeug. Ja, was ist mit den Pyramiden heute? Neue Kammer in Pyramide nachgewiesen. Aha. Gibt's noch mehr Mumien, die da rumliegen? Muss man eigentlich noch den Fingerabdruck... Moment, was heißt noch? Man muss das jetzt schon machen und immer noch. Ja, also das wird auch nicht weggehen. Das ist jetzt nicht so, wo man sagen muss, ja, noch bald ist es weg. Ich musste meine Fingerabdrücke abgeben für den Ausweis, die natürlich unter strengsten Auflagen gespeichert werden und nur für Personalausweiszwecke benutzt werden. Natürlich. Ich glaube euch das sofort. Aber eins muss ich mal sagen, in Hanau, also ich habe den ja im Bürgerservice Hanau beantragt, den Ausweis, die haben das wirklich gut gemacht. Normalerweise bin ich ja immer am Flamen, wenn es irgendwie um so Behördengeschichten geht, aber die haben das wirklich gut gemacht. Da meldest du dich an, online, und dann kriegst du eine Nummer, wie beim IKEA-Support. Und da kommst du pünktlich hin und du bist innerhalb von 10 Minuten dran. Dann machst du das, du kannst dort am Terminal Fingerabdruck machen, Foto machen, Unterschrift und sowas. Easy. Und dann wird es gleich da gemacht und 2 Wochen später hast du den Ausweis. Also das haben die wirklich gut gemacht. Da kann ich mir nicht beschweren. Also das war jetzt das erste Mal, dass mir ein Behördengang nicht auf den Sack gegangen ist. Das ging wirklich gut. Ich muss mal kurz in meine Mails gucken, was checken, ob da noch was gekommen ist heute. Nope. Kam nix. Leute, ich habe bei Kununu eine Bewertung abgegeben vor einer Weile. Und seitdem ich die Bewertung abgegeben habe, spammen die mich mehrfach in der Woche zu, dass es neue Bewertungen gibt und neue Newsartikel und so ein Shit. Ich will das alles gar nicht haben. Ich wollte einfach nur eine Bewertung abgeben, weil die mich nett gefragt haben, ob ich eine Bewertung abgeben kann. Und jetzt werde ich zugespammt von dem Laden. Kann man bestimmt abbestellen, aber warum ist das standardmäßig so? Es interessiert mich nicht, die Böse und null, was die für komische Artikel schreiben. Haken setzen, ja wahrscheinlich irgendwo. Aber dass es überhaupt standardmäßig drin ist, nervt mich. Voll auf den Sack. Ich drück mal ein bisschen F5, ob es irgendwas gibt, was mich anspricht. Ja. Die Playlist ist wieder nicht richtig, wie nennt man das, normalisiert, was die Soundlautstärke angeht. Not Pog. Wir machen heute keine Massive JavaScript Customizing Action. Wir machen heute nichts Großartiges, ich bin viel zu kaputt. Wurde schon, nein, das können wir heute machen. Das können wir machen, das hab ich noch offen. Was war das nochmal für ein Video? Guck mal, ich hab mich wieder selbst promoted hier. Was war das für ein Video? Die bizarre vierte Konsolengeneration? Nee. Alles ist ein NFT, das hier meint ihr, oder? Ja, heute wird nicht gehaschelt, wird heute nicht. Habe ich sonst irgendwas? War irgendwas Spannendes die Woche bisher schon? Ich glaub, das war's alles. Fällt euch noch irgendwas Spannendes ein? Hacker News war diese Woche auch nichts großartig Interessantes. Wie taugt dir deine neue Arbeit? Ich habe da noch nicht angefangen. Ich fange ab 1.4. an. Gibt schon das erste Problem? Noch bevor ich angefangen habe, kann ich euch auch mal erzählen. Gibt schon das erste Problem? Ich muss da noch ein paar Dokumente hochladen vorm ersten Arbeitstag. Und die haben mir eine Mail geschrieben im Januar, dass ich jetzt meinen Account anlegen kann. Nur, dass dieser Link zum Account anlegen expired ist mittlerweile. Ja, warum hätte ich das jetzt... Ich meine, es reicht ja, wenn man es einen Monat vorher macht. Und da habe ich da hingeschrieben. Und jetzt haben sie irgendwie sinngemäß gesagt, ich soll die Passwort-Recovery-Funktion benutzen. Obwohl ich noch nie eingeloggt war und mein Passwort gar nicht recovern kann. Ja, mal gucken, ob ich da morgen eine Antwort kriege, dass ich den Kram hochladen kann. Also. Klappt auch nicht alles ohne Probleme. Aber macht ja nichts. Ja, ich freue mich tatsächlich richtig drauf. Es hört sich jetzt vielleicht nicht so an, ich bin ziemlich kaputt, aber doch, ohne Scheiß, ich freue mich wirklich drauf. Ich habe mir sogar seit Ewigkeiten mal wieder... seit Ewigkeiten einen Udemy-Kurs gekauft für 14 Euro oder so. Für Google Kubernetes. Weil außer zweimal durchgeklickt im Assistent habe ich mit Google Kubernetes noch gar nicht so viel gemacht. Also, was heißt gar nicht so viel? Nix im Endeffekt. Ich hab mit dem Assistent ein Cluster mal angelegt, das war's. Da habe ich mir einen Kurs gekauft zu Google Kubernetes. Ich meine, im Prinzip, ja. Brauchst du ja ein bisschen drumherum das Handling, vielleicht irgendwie so ein paar Google-Besonderheiten, aber im Prinzip ist es ein Managed Kubernetes und der Rest ist das gleiche. LPIC 1, das würde mich ernsthaft interessieren. Ich habe nie einen LPIC gemacht, ja. Also, wie gesagt, ich beschäftige mich schon wirklich lange mit Linux. Gibt es irgendwo Übungsfragen oder Test, also Probetests zum LPIC 1. Ich würde gerne mal einen LPIC 1 Test machen und gucken, ob ich das packen würde. Weil ich meine, nur weil man über 15 Jahre mit Linux täglich arbeitet, wer weiß, was die da fragen. Das heißt noch lange nicht, dass man das alles weiß. Hast du ein MacBook? Nee, ich hab, wie kommst du da drauf? Ich hab kein MacBook. Denkst du, dass Rust im Bereich von Embedded-Systemen besser ist als C++ und warum? Das ist erstmal vollkommen egal, ob es besser oder schlechter ist als C++. Die Infrastruktur für Rust im Embedded-Bereich ist oftmals gar nicht wirklich vorhanden. Guck dir zum Beispiel ESP32 an als Plattform. Du kannst darauf nicht sinnvoll entwickeln mit Rust. Dir fehlt die Standard-Library, dir fehlt die Compiler. Ja, es gibt ein paar... So Proof-of-Concept-Projekte, aber nichts wirklich wirklich Gutes, ja, was mit dem offiziellen C++ und mit dem offiziellen C-SDK mithalten kann. Also insofern, es ist egal, ob es besser wäre, die meisten Embedded-Systeme kannst du mit Rust gar nicht gescheit programmieren, weil dir die ganzen Sachen drumherum fehlen. Gute Laptops für die Entwicklung empfehlen. Tatsächlich kann ich dir nur empfehlen, das, was ich selbst jetzt schon im Einsatz hatte, wohlgemerkt nicht selbst gekauft. Also da würde ich wahrscheinlich was anderes benutzen. Ich mache das mal auf, gucken wir uns gleich mal an. Also MacBooks sind anscheinend, weil es hier gerade jemand geschrieben hat, MacBooks sollen wohl wirklich ganz nice sein, gerade für Entwickler. Dinge haben ordentlich Power. Es ist ein Unix-like Unterbau mit einer halbwegs ordentlichen Oberfläche, wenn man das mag. Aber was ich hatte, waren bisher ganz viele Lenovo-Kisten. Also ich betreibe die ja immer nur mit Linux, ja, muss ich dazu sagen. Also keine Ahnung, wie das mit Windows oder so aussieht. Ich betreibe die nur mit Linux. Also die ganzen Lenovo-Kisten, die ich die letzten Jahre über habe, die waren eigentlich ausnahmslos alle ziemlich gut zu gebrauchen. Aktuell habe ich ein Surface Book von Microsoft und lass Linux drauf laufen. Das funktioniert auch ganz gut. Das Problem beim Surface Book ist, die haben so ein paar kleine Inkompatibilitäten mit Linux, wer hätte das gedacht. Zum Beispiel, wenn du deine Festplatte voll verschlüsselt hast und du musst ein Passwort eingeben beim Booten, dann ist an der Stelle beispielsweise der Tastaturtreiber für die Surface Book Tastatur noch nicht geladen. Da musst du immer eine externe Tastatur über USB anschließen, dass das funktioniert. Also das ist nicht so geil. Insgesamt ist es aber ziemlich problemlos gewesen. Ich muss dir ehrlich sagen, ich hatte noch nie Probleme, egal mit welchem Notebook, wo ich Linux drauflaufen hatte. Das ging eigentlich immer alles ganz gut. Früher hattest du oftmals Probleme mit WLAN-Adaptern und sowas. Und du hast heute auch noch Probleme mit so komischen Grafikkartenlösungen, so mit externer Grafikkarte zum Anstöpseln und sowas. Aber ein Notebook zum Arbeiten, das funktioniert eigentlich alles. Wohlgemerkt, ich verwende die Dinge auch nicht mit Akku. Ich benutze die als Arbeitsgerät auf der Arbeit, zieh die mal vom Akku ab, lauf mal in irgendeinen Raum oder so. Also ich benutze die nicht irgendwie 3-4 Stunden am Akku, ja. Also das kann sein, dass es nicht gut ist, dass man zum Beispiel bei Linux mehr Akku verbraucht, was auch immer. Da kann ich nichts zu sagen. Ich mache LPG Easy im Schlaf. Okay, wir machen mal Test. Okay, Sekunde, wir machen mal kurz Test. Eine Runde Testfragen, LPIC 1, Poggers. Also, Actual Exam Questions. Okay, wir machen keine 125, ich bookmarke mir das mal. Das können wir das nächste Mal machen. Aber ich will... Was ist denn das eigentlich für eine Seite? Ist das legal? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Was? Wir machen mal 4 Fragen. 4 Fragen ist doch easy. Das sind die ersten 4 Fragen. Den Rest können wir danach nächstes Mal irgendwie machen. Okay. Which type of file system is created by MKFS when it is executed with a block level name only and without? Ich habe keine Ahnung. Ich würde auf X4 tippen. Ich gebe immer MKFS X4 ein. Ich persönlich würde auf X4 tippen. Allerdings, es kann auch durchaus noch was Älteres sein. X2! Keine Ahnung. Das ist ja falsch gelegen. Na gut, macht ja auch Sinn. Es ist MKFS und es ist auch nicht MKFS.x4. Das heißt, MKFS ist wahrscheinlich entstanden zu Zeiten von X2. Ja, da hätte ich eigentlich drauf kommen können. Okay. Which UMASK value ensures that new directories can be read, written and listed bei der Owning User Read and Read and Listed bei der. Also wir brauchen 7,5. Also 7,750 brauchen wir. 750 klingt sinnvoll. A. Ach, UMask Values. Das habe ich jetzt falsch gelesen. UMask ist umgedreht von CHOwn, von CHMod. UMask ist genau andersrum. Siehst du mal? Okay, da muss man wirklich genau gucken. Das kann man nicht einfach so überfliegen. Das ist Gbait. Das ist eine richtig geile Gbait-Frage. Siehst du mal? Das stimmt ja, was ich gesagt habe, aber UMask ist andersrum. Ja. Was ist denn das? Was? Which of the following commands changes the number of days before the exercise? Ja, das habe ich schon gemacht. Was ist das? Es ist wahrscheinlich Minus, oder? Irgendein kaputtes Minus? Also wenn ich ehrlich bin, gucke ich sowas nach, aber aus dem Kopf weiß ich es nicht. Ich würde... Meinst du, das liegt am Dark Mode? Ich würde aber mal darauf tippen, dass Tune2FS so alt ist, dass es eventuell nicht minus minus Days ist, sondern minus N oder C für Count oder Number. Es könnte aber auch... Ich würde auf C oder N tippen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt aus dem Kopf nicht. Aber das ist sowas, das muss man eigentlich auch gar nicht aus dem Kopf. Es ist B. Es ist minus I. Okay, keine Ahnung. Von wegen, ich mache den L-Pick mit links, ja? Schon mal 3 Fragen direkt verkackt. Zumindest lag ich richtig mit, das ist nicht minus minus Days. Which is the default percentage of reserved space for the root user on... Ist das überhaupt was? Ja, ist wahrscheinlich. Doch, ist bestimmt was. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. 10% klingt nach einem guten Default, aber auch zu viel. Deswegen würde ich sagen 5 oder 3? Aber ich sage jetzt einfach mal 5. Hey! Richtig. Borgu. Ach komm, eins machen wir noch. Eins. Was? Ich bin kein Robot. Wie, ich muss jetzt einfach nur klicken, ich bin kein Robot, oder lässt er mich weitermachen? Das ist mal ein Captcha, das finde ich gut. Einfach sagen, nein, ich bin kein Robot und gut ist. Oh, jetzt wird's aber jetzt. Ist das wirklich sinnvolles Wissen? Nein, finde ich nicht. Alles, was man in 30 Sekunden googeln kann oder Manpage gucken, ist nicht wirklich sinnvoll auswendig zu lernen. Aber so sind Zertifikate. So sind Zertifikate. Deswegen finde ich die meisten Zertifikate auch unsinnig. Okay, lass mal, komm. Die 4 Stück machen wir jetzt noch schnell. Which of the following is true when a file system which is neither listed in etcfs tab nor known to the system is mounted manually? Was, which of the following is true? Okay, also wenn es nicht in der FS-Tab steht, auch nicht schon eingehängt ist, wenn ich es von Hand mounte, okay. Okay, was haben wir für Auswahl? Systemd ignoriert manuelle Mounts. Was hat ein Mount mit Systemd überhaupt zu tun? System-CTL, seriously, verwendet irgendjemand System-CTL-Mount? Ich habe noch nie jemand gesehen, der System-CTL-Mount benutzt. Ich wusste bis jetzt gar nicht, dass es System-CTL-Mount überhaupt gibt. Keine Ahnung. Ey, Leute, ich wusste nicht, dass es das überhaupt gibt. Aber ich meine, es ist System-D. Das kann alles, ja? Anscheinend kann es das. Okay, System-CTL-Mount-Sync. What? Can be used to create a mount. Keine Ahnung. System D automatically generates a mount unit in Monster. Was? Anders ist System D mount point. Was wollen die von mir? Anders ist System D mount point unit is created. System D unmounts the file. Hä? Tainz hat eigentlich für den Sub. Was wollen die von mir? Which of the followers? Mounted manually. Wisst ihr, wie mounted manually aussieht? Mount dev bla blub nach slash Kekkel. Was weiß ich, was System D damit macht? Ich reveal jetzt mal diese Solution. Aha! System D automatically generates a mount unit and monitors the mounting point. Ist das so? Discussion. Ist das so? Okay, was? Fill blank. Which program updates the database that is used by the locate command? Ja, das weiß ich. Das habe ich schon gemacht, aber... Update? Nee. DB? Update DB, kann das sein? Kann es sein, dass es einfach nur Update DB heißt? Update DB? Update DB? Ich tue einfach mal... Ich glaube, es ist Update DB. Locate ist ein Programm, wo du Dateien suchen kannst, allerdings vorher einen Index erstellst mit den Dateien. Da kannst du schneller suchen. Da musst du nicht mit Find die komplette Platte durchsuchen, du kannst mit Locate direkt auf den Index suchen. Ich glaube, es ist Update DB. Okay, Update DB. Nice. Update DB. Immerhin. Nochmal. Oh, nochmal Glück gehabt. Hei. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Was ist das denn? What the fuck? Auf meinem zweiten Monitor, Leute, möchte sich Skype updaten. Skype. Geh weg. What the hell? Und das ist doch nicht mal Skype. Das echte Skype, das ist diese Skype Windows App. Omega Lull. Skype. Jetzt. Oh. Weg. Okay, also, was haben wir als nächstes? What does the command mount minus minus bind to? Ich glaube, dass es kopiert. Nee, das kopiert nicht. Kopieren ist das Fall. Das linkt die. Das linkt irgendwie einen Mount in ein anderes Verzeichnis. Weiß nicht, ob das das richtig beschrieben habe, aber mal gucken. It makes the content of one... Ja, das da. Das klingt gut. It mounts all available files... Nee. Alle Files ist... Nee, es muss A sein. Das passt. Easy. Das ist ja wenigstens... Komm mal fragen, wo ich was zu sagen kann. Easy as a fuck. Okay, consider the following output of the LS... Nee, Moment. LS. Was? LS-I, oder? Soll es Encoding. Shit-Encoding. Kaputtes Kek-Alu-Encoding. How would a new file named C.txt be created with the same I... What? Keine Ahnung, wann macht man denn sowas? Okay. Ach, Moment. Ah, Moment, 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 Moment. Okay. Die wollen LN. Die wollen LN-Optionen. Also, LN normal ist ein einfacher Symlink. Und was zum, ist das hier für eine Schreibweise, Mann? Warte mal, warte mal. Wie war das noch? Ich... Moment. LN ist ein Symlink. Ein Symlink ist quasi nur eine Datei, die auf eine andere zeigt. LN, ein Hardlink, ist auf Filesystemebene quasi die gleiche Referenz. Das heißt, ein Hardlink geht ja auch nicht partitionsübergreifend. Das heißt, ich möchte einen Hardlink erstellen, oder? Verstehe ich die Frage richtig? Verstehe ich die Frage richtig? Warte mal. Jetzt gucken. Wenn ich das jetzt Mist erzählt habe. Ja, das trifft es im Großen und Ganzen. So, Problem ist nur, ich habe keine Ahnung aus dem... Dann ist es LN-H für Hardlink. Würde ich jetzt einfach mal... Ich tippe jetzt einfach mal auf A. Was? Okay, vergiss es. Vergiss es. Keine Ahnung. Von wegen, ich mach den. Von wegen, ich mach easy den L-Pick. Warum? Moment. Discuss. Okay, C is correct because only. LN is used without any option creating a hardlink, which... Ach, das stimmt ja auch. Normalerweise musst du ja auch minus S machen. Ja, siehst du, da hätte ich beim Tippen wahrscheinlich dran gedacht. Aber beim Lesen nicht. Ja, natürlich. LN macht ja standardmäßig sogar Hardlink. Du musst LN minus S machen für den richtigen Symlink. Tatsächlich, ja. Ja. Siehst du mal. Doch nicht so easy, das Ganze, hä? Alter, was willst du hier? Peter, ZW. Was ist der Unterschied zwischen Symlink und Hardlink? Das habe ich ja gerade versucht zu erklären. Ein Symlink ist quasi eine Datei, die auf eine andere Datei zeigt. Ein Symlink ist quasi wie eine Verknüpfung unter Windows. Kann man sich so ungefähr vorstellen, ja? Ein Hardlink ist auf Filesystemebene die gleiche Referenz. Das heißt, das geht auch nicht partitionsübergreifend oder filesystemübergreifend. Ein Symlink geht partitionssystemübergreifend, filesystemübergreifend. Ein Hardlink nicht. Dafür kannst du zum Beispiel bin gerade am überlegen. Du kannst mit Hardlinks kannst du irgendwie Speicherplatz sparen. Das sind Sachen, damit beschäftigt man sich nicht täglich. Weil mit Symlinks kannst du auch Speicherplatz fahren. Wenn man den Hardlink löscht, löscht man auch die Ursprungsdatei. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube schon. Aber. Nee. Nee. Das nicht. Das glaube ich nicht. Oder? Oder doch? Das ist immer. Weiß ich aus dem Kopf gar nicht. Also es wäre. Natürlich logisch. Ich meine, wir können es ausprobieren. Ja, easy. Wo ist mein zweiter Desktop? Der weg. Wir können das einfach ausprobieren. Das ist ja einfach. Zeigt jeder Symlink auf einen Hardlink? Nee. Hardlink zeigt auf dieselbe Datei, ja? Bei Simlink löscht du nicht den Pointer, ja, das ist klar. Aber ich weiß nicht, ob du nicht bei einem Hardlink... Also du musst ja beim Hardlink auch irgendwie das wieder rückgängig machen können. Vielleicht gibt's ja dann irgendwie einen, extra Parameter für RM oder sowas. Hier, probieren wir doch mal aus. Mkdir Temp, das allerbeste Verzeichnis ever. So, hier. Touch Kekkel.txt. So, sehr schön, das wollte ich haben. So, also ln-s, Kekkel nach blub.txt, okay. Also, das ist ein Softlink. Deswegen mache ich das mit minus s schon ganz automatisch. Das ist ein Softlink. Das sieht man auch hier dran, an den Rechten und allem. Man sieht, dass es eine eigene Datei ist, die da drauf zeigt. So, und jetzt machen wir ln gachi.txt. Und jetzt sieht man, okay, die Datei hat die gleichen Rechte und sieht exakt so aus wie die andere Datei. Man erkennt auch nicht, dass es ein Link ist. Ja, ls. So, kann man das machen. Dann sieht man jetzt auch die Inode-ID. Genau. Also sprich, das ist auf Filesystem-Ebene eine Referenz auf die gleiche Datei. Du kannst jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr so ohne weiteres sagen, ob das ein Link davon ist oder das ein Link davon. Das ist auf Filesystem-Ebene die gleiche Referenz. So, wie das jetzt bei RM ist, bin ich tatsächlich so aus dem Kopf überfragt. Also das hier ist einfach. Wenn ich den Symlink lösche, dann ist die ursprüngliche Datei noch da. Ne? Das seht ihr. Das löscht ja nur den Symlink. So, bumm. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt diesen Link lösche, dann vermute ich mal, die Datei ist tatsächlich wirklich weg, weil es geht ja wirklich filesystemmäßig. Nee. Ah, anscheinend nicht. Siehst du mal. RM ist schlau. RM ist Fivefat RM. Checkt das wahrscheinlich, dass das ein Hardlink ist. Okay, siehst du mal. Da lernt man was. Da hat sich doch schon mal gelohnt, dass wir LPIC-Fragen gemacht haben. Ja. Seht ihr mal. Abo-Falle. Ja, danke Leute für die Subs. Ich hab jetzt einige schon übersehen. Indem man RM verwendet, wird auf Unlink verwiesen. Aha. Wisst ihr mal. Das sind so Sachen, damit befasst man sich tatsächlich im täglichen Benutzen relativ wenig, weil man es wenig verwendet. Aber aus dem Gesichtspunkt hat LPIC durchaus seinen Sinn. Weil das sind so Basic-Sachen, die man aber so vielleicht gar nicht im Kopf hat, beziehungsweise sich gar nicht so im Detail damit beschäftigt. Also muss ich sagen, macht durchaus Sinn, sich damit zu beschäftigen. Finde ich gerade mal so verkehrt. Auswendig lernen von irgendwelchen Man-Befehlen finde ich allerdings bescheuert. Hast du auf deinem PC Dualboot oder ist das Windows emuliert oder wie nutzt du das dann zum Zocken? Ist umgedreht. Umgedreht. Du hast ja gerade gesehen, ich habe Windows als Hausbetriebssystem und Linux in der VM. So kann ich easy zwischen beiden switchen. Und ich habe eigentlich fast keine Performance-Einbußen in der VM. Weil das, was ich in der VM mache, braucht ja nichts Großartiges. CPU-technisch ist in der VM zwischen VM und Host eh kein großartiger Unterschied. Und gut, GPU kriege ich halt nicht rein, aber brauche ich in der VM ja auch nicht. Emacs, Vim und Nano, jetzt geht's aber los hier. Wer macht denn Emacs noch 2023? Ich habe früher auch mal Emacs verwendet, aber ich habe schon jahrelang Emacs nicht mal mehr aufgehabt, beziehungsweise gar nicht mehr installiert. Kannst du ein gutes 19 Zoll Server Rack empfehlen? Ich könnte dir das empfehlen, was ich habe. Das gibt's aber, glaube ich, nicht mehr. Auf YouTube haben die alle dieses komische Starlink Rack. Keine Ahnung, ob das wirklich was taugt. Die Frage, die du dir stellen musst, ist nicht so sehr, was ist ein gutes Rack, sondern welches Rack passt bei dir rein? Und wie viel Geld willst du ausgeben? Wenn du es nämlich besonders billig haben willst, dann nimm den 19 Zoll Ikea-Schrank. Den 19 Zoll Ikea-Tisch. Das ist zwar kein Rack, aber dank 19 Zoll passt das Zeug auch gut rein. Das ist halt die Budget-Variante. Ach so, er hat schon vorgeschlagen hier. Dann musst du gucken, wie tief dein Raum, also brauchst du volle Tiefe oder brauchst du nur passt nur 40 cm rein? Gatschi, was? Habt ihr auf der Arbeit auch so Billigtastaturen? Nein, ich nicht, weil ich habe eine eigene Tastatur mitgebracht. Gute mechanische, eine Ducky One Skyline habe ich auf der Arbeit. Selbstverständlich aber mit Numblock. Dieses Teil hier, extrem exzellente Pogu-Tastatur. Die ist wirklich sehr nice. Sieht genauso aus wie die hier. Und die kann ich auch wirklich nur empfehlen. Die ist wirklich gut. Ich habe unter zwei, drei Tasten so kleine Silikonringe gemacht. Das sind die Tasten, wo ich immer besonders gerne fest drauf hau. Um irgendwas, irgendeinen Befehl abzuschicken oder so. Und zum Beispiel die Enter-Taste vom Numblock, da klopfe ich gerne drauf. Da will ich die Leute nicht zu sehr belästigen. Deswegen habe ich da so kleine Silikonringe drunter gemacht. Aber die kann ich empfehlen. Aber ja, ansonsten haben wir auch ziemliche billig Schrotttastaturen auf der Arbeit. Das ist auch der Grund, warum ich mir auf die Arbeit meine Ducky One Skyline mitgebracht habe. Also eine, nicht meine ist es, aber es ist nicht die, die ich vorher daheim hatte. Ich habe extra dafür gekauft. Eine Ducky One Skyline mitgebracht habe. Und meine alte Logitech G502. Das ist die mit dem Endlos-Scroll-Mausrad. Und das hat mir auf der Arbeit schon oft mal richtig was gebracht, dieses Mausrad. Dieses Endlos-Scroll-Mausrad. Wenn ihr mal in Teams-Chats was gesucht habt und ihr wisst, der Chat ist 3 Wochen her, dann scrollt ihr erstmal 5 Minuten. Und mit dem Maus, weil die Teams-Suche kannst du ja auch vergessen. Ne? Und mit der G502, das ist eigentlich die optimale Microsoft Teams-Maus, da machst du einmal schubst du das Scroll-Mausrad an und dann scrollt das für eine Minute vor sich hin. Man könnte natürlich auch irgendein Makro oder so nehmen, aber Mausrad beste. Silent Red Switches. Ja, ich habe die Standard Switches. Was sind die Standard Switches? Ich glaube braun, hä? Braun Cherry Switches. Display Switch. Kann man gleich mal angucken. Ja, die machen aber schon ein bisschen Krach, meine Switches, die ich habe. Aber deswegen habe ich unter den Tasten, wo ich was draufhaue, Silikonringe. Ummelpimpel, danke schön für den Sub. Painter! Huge Subscription. 44 Monate. Leon, danke für den Sub. Ja, eBay ohne Scheiß, das ist eine wirklich gute Idee. Können wir gleich mal kurz gucken. Rack neu kaufen würde ich auch nicht machen, weil Racks werden ja nicht wirklich schlechter dadurch, dass sie gebraucht sind. Ja, guck mal, 19 Zoll Rack. Wobei, wie sucht man danach am besten? Zoll Rack. Vielleicht so rum. Ausgeschrieben. Ja, guck mal hier. Na, Moment, das sind eher Netzwerkschränke. Das sind Netzwerkschränke. Wir suchen mal nach Stopper Rack. Guck, was wir da finden. 12 HU Stopper Rack. Ja. Ah, ist auch noch ein offenes. Wobei. Das ist doch kein richtiges Rack. Was denn das? Wobei doch, das ist ein richtiges Rack. Man sieht das ja mit den Schienen. Das sieht nur aus ein bisschen komisch aus. Man sieht ja, man sieht ja auch nirgendwo, wo du die Server reinschrauben kannst und sowas. Also das sieht jetzt nicht so nice aus. Ja. Ja, das ist vielleicht ein bisschen Overkill für daheim. So ein kompletter Serverschrank. Die Dinger sind ja auch übelst tief. Das kriegt man meistens eh nicht in den... Hier, ja. 200 mal 100. Wobei 100? 200 ist die Höhe, ne? 100 ist die Tiefe, wahrscheinlich. Und 60 ist die Breite. Weil 60 Tiefe wäre... Wie viel ist denn 19 Zoll? 19 Zoll to Zentimeter... 48, ja, dann ist das hier die Breite, 60, mit dem ganzen Krempel drumherum. Da passen fast alle Server rein mit 100 Tiefe. Ja, aber es ist eine sehr gute Idee, Chat, bei eBay zu gucken. Ja, ich glaube schon, dass das die Standard, die Brown Switches sind, die ich drin habe. Na, eBay Kleinanzeigen kann ich, also ich könnte auf eBay Kleinanzeigen nichts kaufen, weil eBay Kleinanzeigen hat mich ja gebannt. Obwohl ich nie einen Account bei eBay Kleinanzeigen hatte, wohlgemerkt. Und als ich dann gefragt habe, warum die mich gebannt haben, haben sie gesagt, wir bitten sie, unserem Marktplatz fernzubleiben. Ich hatte nie einen Account bei eBay Kleinanzeigen. Kackspastenverein, Mann. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Ich habe euch ja sogar die Antwort des Supportladens da gezeigt. Also das Support, vom Support die Antwort habe ich auch auf Twitter ja gepostet. Ja, man kann das einfach mit jeder x-beliebig anderen E-Mail-Adresse machen, klar. Aber ich sehe ich nicht ein. Vielleicht sollte ich mal deine DSGVO-Auskunft hinschicken, was sie über mich haben. Um so ein bisschen abzufacken noch. Sowas stand auch in der Wohnung im Wohnzimmer drin. Wobei in der Wohnung stand jetzt nicht so ein Rack, da stand ein Storage-System. Im Wohnzimmer auf dem Teppich. Tonnenschweres Storage-System. Das war was. Das waren Zeiten, Leute, sage ich euch. 2007, 2008. Wenn tonnenschwere Storage-Systeme auf dem Teppichboden im Wohnzimmer stehen. Voll bestückt, ne? Na gut. So. Chat, gibt's irgendwelche Videos? Ah, wir wollten uns doch... Moment. Ihr habt doch jetzt schon 5-mal gefragt, ob wir uns nicht dieses Video angucken können. Ja. Alles ist ein NFT. Ich bin zwar nicht so genau sicher, was er uns sagen will, aber potenziell... So wie es aktuell läuft mit NFTs, kann alles potenziell als NFT verkauft werden, weil du verkaufst ja nicht das Ding an sich. Du verkaufst ja nur irgendwelche Blockchain-Einträge, die mit dem Ding an sich überhaupt nichts zu tun haben. Also, insofern... Okay, gucken wir uns das mal an. Auf geht's. Auf geht's.
Mal gucken, wer diese Zeitkapsel jemals finden wird.
Das ist viel zu laut.
Wir haben sie endlich gefunden.
Ein Claptrap.
Teuersten Kunstwerke.
Oh, wenn ich das schon sehe. Das ist... Auf Twitter, die ganzen NFT-Leute rennen mit so einem komischen Affen-Avatar rum.
Okay, wir müssen ein bisschen zurück in der Zeit. 1636. Tulpen in den Niederlanden waren da...
Okay, die Story kenne ich schon. Allerdings nicht von ihm.
Als ziemlich neu im Land und dementsprechend sehr wertvoll. Ein paar Handelsmänner kauften, schlau wie sie sind, ganz viele Tulpen,
ja.
Um die später für...
Und eines Tages... ging ein besonderes, teures, seltenes Exemplar nicht weg und daraufhin haben alle wie verrückt wollten sie ihre Tulpen loswerden und das ist komplett gecrashed.
Viel Geld verkaufen zu können. Immer mehr Stocks. Leute kamen auf die Idee und der Preis der Tulpen schoss in die Höhe. Und eine Tulpe war nach ein paar Wochen mehr wert als ein ganzes Haus.
Hier, Tulpe, hier der Schlüssel. Wow, was ein Trottel.
Dann merkten die Leute, dass das kein nachhaltiger Preis für eine einzige Tulpe ist und haben angefangen, ihre Tulpen wieder zu verkaufen. Das haben dann plötzlich alle gemacht und Panik brach aus und die Tulpen wurden langsam aber sicher wieder wertlos. Und
für die
das
Tulpe.
Hier ist nicht nur der erste Themenblock in jedem BWL-Studium, sondern auch die allererste Spekulationsblase der Menschheitsgeschichte. Dann kam das Internet und ein paar komische Zwischenschritte später entschloss sich 2008 mitten in der bislang größten Finanzkrise der Welt eine bis heute immer noch unbekannte Person namens Satoshi Nakamoto, das Gründungsdokument für eine Währung namens Bitcoin ins Internet.
Es weiß ja immer noch keiner, wer das ist. Es gab ein paar Leute, die behauptet haben, sie wären es. Aber wahrscheinlich nur, um daraus Kapital zu schlagen.
Eine Währung, die unendliche finanzielle Sicherheit für die Menschheit bringen sollte, frei von jeglicher staatlicher Kontrolle. Und jahrelang war die revolutionäre Währung namens Bitcoin komplett wertlos. Doch jeder hat den Satz mal gehört.
Hätte ich bloß damals Bitcoin gekauft.
Hallo, ja. Ein BitDST-Beko bitte.
Ein Programmierer
und, hat... Und das Geile ist, der Typ, der damals als einer der ersten... Also was damals bis durch die Presse gegangen ist, da konntest du irgendwie für 8 Bitcoins oder so damals eine Pizza kaufen. Der wird sich auch überlegt haben, so aus heutiger Sicht ganz schön teure Pizza. Aber so kann man es ja nicht sehen. Man muss ja sehen, was es zum damaligen Zeitpunkt wert war und dass es einem ein guter Tausch erschien zur damaligen Zeit, 8 Bitcoins versus eine Pizza. Ich meine, es hätte genauso gut sein können, dass er nie was dafür gekriegt hätte und das irgendwo in der Versenkung verschwunden wäre und da hat er jetzt immerhin eine Pizza gekriegt.
2010 10.000 Bitcoins gekauft und alle 10.000 Bitcoins für eine Pizza ausgegeben. Eine
Ach,
Pizza.
Die 10, heute 10.000 waren das sogar.
100 Millionen wert sein würde. Spulen wir noch ein bisschen vor, landen wir in 2013. Ein einziger Bitcoin ist jetzt $1.000 wert. Der Typ hier hat 220 Millionen in Bitcoin auf seinem USB-Stick, aber sein Passwort vergessen. Er hat noch 2 Versuche, es einzugeben.
Pech.
Falsch, wird sich alles auf dem USB-Stick automatisch löschen. Der hier hatte auf seiner Festplatte 182 Millionen Euro in Bitcoin und hat die Festplatte damals auf dieser Mühle.
Das kenne ich! Das kenne ich noch! Der das dann von der Müllhalde wieder runterholen wollte, ja.
Einfach weggeworfen. Er sucht seit 10 Jahren die ganze Müllhalde ab. Seit neuestem übrigens auch mit Roboterhunden.
Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt.
Und natürlich sind hier und da ein paar Menschen auch reich geworden mit Bitcoin. Doch in einer ganz anderen Ecke vom Internet passieren währenddessen
gar... Was macht denn der Sirius Max da in dem Bild?
Ganz andere Dinge. Jeder Mensch spielt gerade Flappy Bird. Twitch ist noch nicht voller halbnackter Frauen.
Harambe! Memes
übernehmen das ganze Internet. Eines der Memes war Pepe der Frosch. Das Gesicht von Twitch und gleichzeitig auch das Lieblingsmeme und Maskottchen von Usern auf 4chan. Es war ein ganz normaler Tag auf dem Internetboard. Doch plötzlich tweetete Katy Perry ein Pepe der Frosch-Meme. Dicht gefolgt von Nicki Minaj. Auch die Konkurrenzplattform Tumblr, mit der sich 4chan schon seit Jahren im Internetkrieg befindet, erstellte plötzlich Seiten über Pepe.
Max, es war nix. Man hat bloß den Avatar gesehen, den du im Discord hast.
Frosch. 4chan gefiel das gar nicht. Und so kam einer auf die geniale Idee, sein Froschbild zu signieren. Und so wurde er geboren. Pepe Nummer 1. Spaghetti Pepe. Die anderen User waren empört und ziemlich schnell begann Diskussion über die bevorstehende seltene Pepe-Bilder Economy. Einer zeigte in einem Post plötzlich sein ganzes Pepe-Sortiment und plötzlich fing alle anderen auch an, seltene Pepe.
Rare Pepes, please do not copy pasta.
Pepes zu sammeln. Ein paar Leute verschenkten welche umsonst. Andere hingegen zeichneten selber welche, teilweise auch sehr verrückte Pepes. Einfach, um den Markt zu füllen. Einer machte sich zur Aufgabe, von anderen Leuten die gesamten Pepes zu klauen. Und nachdem schließlich BuzzFeed und andere YouTuber darüber berichteten, boten ein paar User die seltensten Pepes, die noch kaum im Internet zu sehen waren, auf eBay an.
Bienenpepe. Pepe. Seltene Pepe. Bundle Pack. XXL Pepe Pack. 97 Gebot. 29 Gebot. 52 Gebot.
Gleichzeitig, irgendwo in Russland, arbeitete ein Typ namens Vitalik bereits an der nächsten Kryptowährung. Er spielte World of Warcraft. Leidenschaftlich. Seit Jahren. Seine Lieblingsklasse war Hexenmeister. Mithilfe vom Lebensentzug-Zauber war er unglaublich stark. Doch plötzlich ein Blizzard-Update. Der Zauber wurde genervt. Er weinte sich in den Schlaf mit der Erkenntnis, was für Gefahren ein zentrales,
alleinbestimmendes
System mit sich bringen kann.
Erstmal ins Forum mit Blizzard Flame.
Mittlerweile zweitgrößte Kryptowährung der Welt. Ethereum. Und genau hier kommen auch die ersten Leute auf die Idee, Bitcoins zu minen. Also ganz viele Computer in einem großen Warenhaus aufstellen, die Bitcoins sammeln und gleichzeitig beten, dass das FBI oder irgendwelche Klimaleute nicht vor deiner Tür stehen.
Da gab's doch erst letztens wieder was. Also letztens vor einem Jahr oder so. Da hat doch die Polizei, ich glaube, das war in England, da hat die Polizei irgendein Gebäude beobachtet und hat festgestellt, in diesem Gebäude herrscht eine sehr hohe Temperatur im Vergleich zu den umliegenden Gebäuden. Und dann ist die Polizei, da hat das Polizei das Gebäude gestürmt, weil sie gedacht haben, da würde illegales Zeug angebaut, Vape Nation Style. Da hat irgendwie einer seine Plantage. Und was haben sie gefunden? Eine Mining Farm. Ja, da war nix. War doch nicht mal illegal. Glaube ich mal, zumindest.
Kryptowährungen werden immer etablierter auf dem Markt. Und auch die Pepe-Wirtschaft wird davon betroffen. Erst wurde die Seite Rare Pepe Wallet erstellt. Ein großes Internetarchiv für alle mittlerweile gefundenen Pepe-Bilder. Dort konnte man die JPEGs auch untereinander tauschen. Erstmals für Bitcoin oder die neu erschaffene Pepe-Cash-Währung. Und weil 4chan ist, schaukelte sich das Ganze hoch und dieser Pepe-Homer wurde schließlich für 350.000 Pepe-Cash digital verkauft. Und legte somit den Grundbaustein für den Erwerb von digitalen Kunstwerken mithilfe von Kryptowährungen. Und dann kam 2021. Der Kryptomarkt ist gerade in der vollen Blüte. Jeder kann Geld mit Kryptowährungen machen. Hier hat ein Hamster, der durch Röhren läuft, ein ganzes Portfolio vervielfacht.
Das erinnert mich an den Typ, der seinen Fisch im Tank rumschwimmen hatte und dann irgendwie, wenn der Fisch in der linken Hälfte des Aquariums war, Aktie A gekauft hat und wenn der Fisch im rechten Hälfte des Aquariums war, Aktie B gekauft hat. Und am Ende hat er Glück gehabt und die Fischaktien haben besser performt als die Wall Street Bets. Empfehlung, ja.
Und dass das geht, sieht auch der Künstler Mike Winkelmann, aka...
Ich meine, hey... Es gibt sogar Fish-Plays-Pokémon, also nicht unterschätzen, was Fische so alles drauf haben.
Seit 13 Jahren täglich digitale Kunst ins Internet. Angefangen mit ziemlich langweiliger Kunst, entwickelten sich seine Artworks immer mehr.
Oh, that's hot. That's hot.
Und dann kam er auf die Idee, die ersten 5000 erstellten Bilder beim Auktionshaus Christie's für ein bisschen Geld zu versteigern.
Oh mein Gott!
69 Millionen für ein NFT von seinem Bild. Doch was ist überhaupt...
Aber Moment, man darf jetzt ja nicht vergessen, es ist jetzt ja nicht so, als würde das Bild jetzt diesem NFT-Besitzer gehören, also so nach dem Motto, der hat jetzt irgendwie Vermarktungs- und sonst was Rechte an diesem Bild. Das hat er damit ja höchstwahrscheinlich nicht erworben. Nicht, dass man das irgendwie groß vermarkten könnte, vor allem für den krassen Preis.
Ein NFT. Kunst in echt kann nachgemalt werden. Und egal wie gut man es macht, ist es niemals eine exakte Kopie vom Gemälde. Bei digitaler Kunst ist das anders. Man könnte die Datei nehmen und hätte eine exakt gleiche Kopie. Um genau dem vorzubeugen, wurden NFTs erfunden. Jedes Bild wird mit einem Code ausgestattet.
Nur, dass du NFTs, die Bilder, weil sie nicht selbst in der Blockchain sind, auch einfach noch kopieren kannst.
Und hast du den Code von diesem Gemälde, kannst du nachweisen, dass es tatsächlich auch dir gehört. Man kauft jedoch nicht das Bild an sich, sondern nur den Code, der zu dem Bild führt. Man kauft auch nicht die Rechte an dem Bild. Man kann das Bild also auch nicht vermarkten. 2021 wurde ein NFT von dem Buch Dune für 2,6 Millionen gekauft. Der Käufer postete stolz, dass er aus Dune eine Serie machen will und die Netflix verkaufen möchte. Nur um dann vom Internet und mit sehr lustigen Schlagzeilen gesagt zu bekommen, dass das nicht gehen würde.
Wir haben die Auktion gewonnen. Wir werden daraus eine Serie. Ich habe die Auktion gewonnen. Ich will daraus eine Serie machen. Hallo, ich will daraus eine Serie machen. Hallo, ich will die Bibel 2 veröffentlichen.
Also, wozu braucht man...
Das Internet hat immer mal was auf Lager hier.
NFTs. Also, sie können gut sein, damit Künstler ihre Werke mit...
Bibel 2.0, Bibel NG, Bibel Fork, das wär's doch mal.
...verkaufen können oder damit man digitale Eintrittstickets für zum Beispiel Konzerte individualisieren kann. Oder nun ja, man macht das, was alle machen. NFTs kaufen und versuchen sie für mehr Geld weiter zu verkaufen. NFTs sind, als würde man in einem Laden Lebensmittel kaufen und nur mit dem Kassenzettel nach Hause gehen.
Guckt mal Leute, ich habe die Lebensmittel da drin gekauft.
Als andere Künstler sahen, dass Beeples NFT für 69 Millionen verkauft wurde, fingen auch diese an, ihre Werke ins Internet zu stellen. Dann kam der Macher von Nyan Cat auf die Idee, seine animierte Katze als GIF im Internet zu verkaufen. Und kurz darauf fingen alte Meme-Legenden an, sich oder ihre Werke im Internet als NFT zu verkaufen. Erst war es Bad Luck Brian, dann die Keyboard-Katze. Und langsam aber sicher wuchs der NFT-Markt immer.
Ich frage mich halt immer, was erwarten die Leute, die das kaufen? Und warum gibt es danach nicht mehr enttäuschte Gesichter? Die denken ja wahrscheinlich, sie haben jetzt irgendwie wirklich die Rechte an diese Meme erworben oder so. Und das ist nix. Sie haben im Endeffekt einen Download-Link dazu. Also, du kannst ja damit gar nichts machen.
Mehr Schlagzeilen, mehr gute Kunst, die verkauft wurde, mehr Meme-Legenden, die sich als NFT vermarktet und ein traumatischer Lockdown.
Charlie bit my finger. Die sind doch heute bestimmt auch schon 20, oder? Na, nee, nicht ganz. 15 oder so dürften doch auch schon mittlerweile sein. Charlie bit my finger.
Und ein traumatischer Lockdown später waren NFTs plötzlich im Mainstream angekommen. Und hier sahen die Leute, dass man mit NFTs Geld machen konnte, auch ohne viel Talent zu besitzen. Und somit begann ein bis dato noch nie gesehener digitaler Goldrausch um NFTs.
NFTs. Es wurde übrigens in dem ganzen Video bis jetzt noch nicht einmal gesagt, für was NFT überhaupt steht. Gut, nicht, dass es wirklich was bringen würde, weil das die meisten wahrscheinlich nichts mit anfangen können, aber wäre vielleicht kam es am Anfang? Wäre vielleicht am Anfang zumindest mal nicht schlecht.
NFT. Unfassbar reich werden.
Kommt wahrscheinlich.
$69 million.
Erst wurden ziemlich viele zweitklassige Bilder gemalt. Leute holten plötzlich ihre kreative Ader raus und versuchten andere davon zu überzeugen, dass das hier Kunst
no Fortnite
sei. Und außerdem 1000 Euros wert. Wie wär's mit Screenshots aus Filmen und einfach mit ein bisschen Paint drüber malen? Ja, das ist 35.000 Euro wert. Berühmte Fotos nehmen, irgendwelche Filter drüber klatschen und größer wird meine Gemäldekollektion. Steine in verschiedenen Farben für...
Die Leute, die das kaufen... Die kaufen das doch nicht, weil sie sich denken, cool, ich habe mir einen Stein-NFT gekauft. Die spekulieren da doch, oder? Die kaufen das und hoffen, dass es für 1500 weiterverkaufen können, oder? Was anderes kann es doch nicht wirklich sein. Das behält doch keiner und freut sich dann erst darauf, dass er einen Stein-NFT hat. Der wohlgemerkt, nicht mal der Stein selbst, sondern den Link wahrscheinlich zu dem Steinbild.
1 Million Euro. Oh, die wurden tatsächlich auch gekauft. Hier habt ihr noch mehr Steine. komm, wir klauen einfach Memes und, oh, warte, das machen hier andere schon. Die Wiese da vorne könnte mindestens 20 Euro wert sein. Der Himmel sieht heute wirklich schön aus. Hey, guck mal, ein Straßenschild. 80.000 Euro. Ich nehme einfach meine Selfies und lade sie hoch. Darauf kommt sicher kein anderer mit seiner... Oh, der Junge hier hat bereits mit seinen Selfies mehrere Millionen an Euro gemacht. Okay, fuck. Mein Fortnite Victory Royale. NFT-Kollektion von Diktatoren. Stock-Images aus dem Internet gezogen. Andere NFTs runterladen, einen Strick drauf machen und selber verkaufen. Flaggen.
Bild kopieren, Strich drauf machen. Nice. Gutes Geschäftsmodell.
Von Ländern, Bilder von meiner Hand, meinem Finger und wie das mit meinen Beinen für 50 Euro oder vielleicht...
Leute, How to Basic könnte ein NFT von seinem Fuß verkaufen. Mit Ei drauf natürlich.
30.000 Euro? Einfach eine einzige Farbe verkaufen. Okay, jetzt bleibt mir keine Wahl mehr. Ich ziehe mich nackt aus. 40.000 Euro. Okay, warte, es gibt bereits eine ganze Seite, wo Leute ihre Nacktbilder als NFT verkaufen können. Okay, was zum Fick soll das jetzt sein? Und jetzt denkt zurück an die Tulpen. Das Einzige, was einen NFT-Preis bestimmt, ist die Nachfrage. Also so viel, wie jemand anderes bereit ist, für dein Kunstwerk auszugeben. Diese NFTs hier kosten 100 Billiarden. Das ist mehr Geld, als es überhaupt auf der Welt gibt. Der ganze Markt war schließlich voller NFTs, die eigentlich nur wertloser Müll waren. Und plötzlich fingen die ersten Stars an, ihre eigenen NFTs zu verkaufen. Jeder ist auf den Zug aufgesprungen.
Und dann kommen irgendwann noch demnächst Spielehersteller und sind der Meinung, ah, wir brauchen irgendwelche NFT-Geschichten übergreifend in unseren Games. Und das ist aber alles schon ein bisschen abgeflacht wieder. Das war mal so ein ganz kleiner Hype. Und die Spielehersteller haben gemerkt, also irgendwie will es keiner. Und so wirklich Sinn ergibt es auch nicht. Also lassen wir es bleiben. Aber da kommt bestimmt noch, da kommt in Zukunft garantiert noch mehr. Das war jetzt so die erste Empörungswelle, das wird schon noch Einzug erhalten, gehe ich mal stark von aus.
Du, Mr. Bean, Firmen wie Taco Bell oder Coca-Cola machten mit. Und auch ein paar deutsche Promis fingen an, NFTs anzubieten. Das ganze Internet drehte sich nur noch um NFTs.
Ich habe übrigens jetzt nur mal eine Sache zu vergleichen, ne? Ich habe gesehen, dass irgendwelche Fahrradprofis haben ihre Siege an Rennen als NFT verkauft. Da fragt man sich jetzt natürlich, wie soll das gehen? Das Rennen war ja schon, er hat gewonnen. Wie kannst du einen Sieg an einem Rennen verkaufen? Ergibt ja eigentlich keinen Sinn. So, und was war es im Endeffekt? Es war das Siegerfoto, aber es war nicht mal das Siegerfoto, weil an dem Siegerfoto hatte der Fotograf Mitrechte. Es war quasi eine billig nachgemachte Version des Siegerfotos. Und das haben Leute dann wirklich gekauft. Und ich dachte, the fuck, Mann, was ist mit euch los? Katz FPS NFT, auf geht's, ja.
Hab diesen Affen für 100.000 gekauft. Soll ich ein Haus oder einen Affen kaufen? NFT. NFT, 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 NFT.
Und so wurden sie geboren, die legendären NFT-Raubüberfälle, bei denen Internet-Trolle und Leute, die absolut nichts mit NFT zu tun haben wollten, anfingen, NFT-fanate Menschen zu trollen.
Stopp. Denkst du, es ist witzig, meine NFTs zu klauen? Lösch den Screenshot. Hör auf, den Besitz von anderen Leuten zu klauen. Das ist deine letzte Warnung.
Moment, das gehört denen ja überhaupt nicht. Ich glaube, die haben das alle nicht so ganz verstanden.
Guck mal, ich habe ein NFT gekauft. Oh, du meinst unseren NFT? Der NFT hier ist wirklich
krass. Ich habe den gleichen NFT.
Und so brach ein ganzer Krieg zwischen NFT-Hardlinern und Trollen im Internet aus.
You think it's funny to take screenshots of people's NFTs, huh?
Erst hat es mit ein paar Leuten angefangen. Dann machten ganze Firmen bei der mittlerweile Sport mit, NFT-Leute zu dissen.
Screenshot das. Jetzt bist du reich.
Der hier hatte ganz andere Dinge mit dem NFT von jemandem.
Scheiße.
Wag es nicht.
You need to stop screenshotting.
Hier hat jemand 100 NFTs von Furries zu einem zusammengefügt und es für 100.000 Dollar verkauft. Einer hat 10.000 von den hässlichen Löwen-NFTs hier zu einem großen Mosaik zusammengefügt, indem eine Person rechtsklickt. Ein ganzer Doom-Mod, bei dem man üben kann, hässliche Affen-NFTs zu screenshotten. Eine ganze Seite, mit der man mit einem Klick alle NFTs auf der Blockchain runterladen kann. Der NFT hier ist so hässlich, dass man ihn nicht mal screenshotten wollte. NFT-Leute haben dann versucht, dem entgegenzuwirken, indem sie den Begriff Rechtsklicker-Mentalität einführten, um andere zu degradieren, nur um dann noch mehr verarscht zu werden.
the fuck are you doing?
Twitter führte dann ein Hexagon-Profilbild ein, mit dem man sein NFT mit den Handelsplattformen verlinken konnte. Das kam nicht sehr gut an und hat die Sache eigentlich nur noch schlimmer gemacht.
Das ist aber eines der Sachen, wo man eine, wie soll ich sagen, eine halbwegs sinnvolle Anwendung sieht von sowas, ja? Weil da kann es dann nicht, also wenn die jeweilige Plattform das supportet in der jeweiligen Blockchain, wo das dann auch drüber getradet wurde. Also das, wahrscheinlich werden dann die Plattformen in Zukunft lieber was Eigenes machen. Das ist ja irgendwie was Sinnvolles, weil das kannst du dann auch nicht mehr faken in dem Sinn. Mein Twitter kann machen, was sie wollen im Endeffekt dann mit ihrer Implementierung. Aber das kannst du nicht mehr faken. Also sprich, wenn du Plattformen hast, wo das integriert ist und die das dann nachgucken, dass du dann auch wirklich nur als derjenige, der dann die richtigen Bytes besitzt, das verlinken kannst, das ist dann wieder was anderes. Du kannst natürlich keinen von abhalten, den gleichen NFT als Avatar reinzumachen, aber es ist dann halt nicht so ein, hat dann halt nicht so ein Ding drum.
Silence, Hexagon.
Und hier fingen auch die restlichen Promis an, NFTs anzubieten. Erst nahm man uns auf diese Weise Johnny Sins.
NFT.
Dann Eminem, der sogar ein ganzes Musikvideo zu den Affen-NFTs releaste. Dann Hasbulla, KSI. Ein deutscher YouTuber verkaufte sogar sein Lamborghini für ein NFT. Der hier hat gleich seine ganze Niere verkauft. Hier fing man dann auch an, alte Legenden wie Bob Ross oder Stan Lee, also Leute, die schon lange tot sind, auszugraben, um NFTs unter ihrem Namen zu verkaufen.
Will ich wirklich zum Grabschänder werden? Na klar will ich das!
Ja. NFTs sind unter anderem so hässlich, weil sie mithilfe von Programmen, die verschiedene Körperteile aneinander rein erstellt werden und deshalb rein erst...
Das ist ja auch total easy.
...ethisch überhaupt gar keinen Sinn ergeben.
Also, so Dinger zu bauen, das ist wirklich easy as fuck. Da beauftragst du für 5,50 Euro jemand bei Fiverr und erstellst 10 verschiedene Base-Sachen, die du dann kombinierst und machst hunderte NFTs. Und dann noch unterschiedliche Farben dabei und du machst tausende NFTs.
Und eines dieser Bilder hat eine längere Geschichte. Irgendwo im tiefen Schnee von Russland,
GigaChat, oder was kommt jetzt?
Eine Frau namens Christa Sudmales an, Bilder von Männern als Kunstprojekt.
Doch, GigaChat.
Eines Tages fanden 4chan-User, wer sonst, einen von diesen Männern. Ein perfektes Kind, pure Männlichkeit, pures Testosteron.
Bin nicht schwul, aber ich würde sein Cocklut.
Wie will ich damit mithalten? Ich werde als Jungfrau sterben.
Und daraufhin machte man sich jahrelang auf die Suche nach der Identität des Mannes, der an diesem Tag der GigaChat getauft wurde. 4 Jahre später erfuhr man schließlich, dass er von den Memes gehört hat, aber jegliche Art von Business-Anfragen und Interviews ablehnen würde, weil er mit keinem kooperieren möchte und nicht wüsste, was ein Podcast sei. Der Mann namens Ernest Kalimov wurde schließlich zur Legende und prägte eine...
Der sieht ja wirklich exakt GigaChat-mäßig aus. Ich meine, ich hätte jetzt eher gedacht, dass das Foto halt, sag mal, unter sehr günstigen Bedingungen und so aufgenommen ist. Aber das sieht...
Eine ganze Generation. Bis heute sammeln sich noch zahlreiche Anhänger.
Der sieht ja wirklich exakt GigaChat-mäßig aus.
Im Bereich von... Und disliken fleißig alle anderen ohne ein GigaChat-Profilbild runter. Bis man schließlich erfuhr, dass es diesen Mann nicht gibt.
Ach.
Die Künstlerin photoshoppte die verschiedenen Models von ihrem Projekt jeweils zum perfekten Bild von einem GigaChat zurecht. Als
Alter, der Typ, jetzt erzählt mir doch nicht, dass das Fake war.
...und Interviews ablehnen würde, weil er mit keinem kooperieren möchte und nicht wüsste, was ein Podcast sei. Der Mann namens...
Alter, der Typ sieht doch wirklich so aus. Also, hättest du mir gesagt, er ist GigaChat, dann...
Ernest Kalli.
Oder ist das Bild auch Fake? Oder ist das auch Fake?
Wurde schließlich zur Legende und prägte eine ganze Generation. Bis heute sammeln sich noch zahlreiche Anhänger unter dem Kommentarbereich von und disliken fleißig alle anderen ohne ein GigaChat-Profilbild runter. Bis man schließlich erfuhr, dass es diesen Mann nicht gibt. Die Künstlerin photoshoppte die verschiedenen Models von ihrem Projekt jeweils zum perfekten Bild von einem GigaChat zurecht. Als Tribut zu ihrem Vater, der bereits seit Jahren verstorben ist. Mal ist es ihr Freund, mal ist es ein anderes Model. Tut mir leid, euch das sagen zu müssen, aber den GigaChat gibt es in menschlicher Form nicht.
Jetzt bin ich aber schwer enttäuscht. Das wusste ich gar nicht, dass der Fake ist, der GigaChat. Jetzt bin ich schon etwas mitgenommen. Ist nicht realer GigaChat.
Denn er lebt bereits in uns allen. Es ist nur unsere Aufgabe, ihn zu erwecken. Ja, okay. Auch der Gigachat wird heute als NFT verkauft. Der NFT-Markt erreichte schließlich den Höchststand. Und damit die Preise nicht noch weiter sanken, kam die NFT-Community schließlich auf ein paar geniale Wege, um ihre Kunstwerke zu bewerben und wertvoll aussehen zu lassen. Diese Künstlerin verkaufte Fur zu ihren Lesern. Und sofern du einen exklusiven...
Das ist ja noch schlimmer als Gamer Girl Badewasser.
Fartjar NFT dazu kaufst. Eine ganze TV-Show mit Mila Kunis und Ashton Kutcher, die du nur gucken kannst, wenn du einen Teil von der NFT-Kollektion gekauft hast.
Oh shit, here we go again.
Eine Zeit lang war der ganze Times Square voller NFT-Werbung. Leute trugen ihre NFTs als Kette.
Wer braucht eine Rolex, wenn man das hier haben kann?
Sogar die Leinwand von r/place wurde beschmutzt mit Werbung für Scam-Projekte, die Gott sei Dank als Streamer dann relativ schnell vernichtete.
Black it out completely.
Fuck NFT.
Ziemlich kontroverse NFT-Cosplays. NFT-Serien, die umsonst zu schauen sind und dann komplett gedisliked werden.
NF what?
Non-fungible token?
Non-fuckable token.
All you need to know.
Twitter-Spaces, wo Leute ihre NFTs roleplayen.
Excuse me, what the fuck?
Und was glaubt ihr passiert, wenn man einen Goldblock, der 11,7 Millionen Dollar wert ist und 200 Kilogramm wiegt, einfach so mitten in New York aufstellt? Nun, das Internet macht das, was es am besten kann.
Minecraft.
Keine Sorge, ich habe schon immer dafür trainiert.
Fortnite.
Okay, Boys, wie können wir diesen Goldblock, der von vielen Securities bewacht wird, am besten stehlen? Helikopter mit einem Magneten dran sollte mehr als genug sein.
Oh, scheiße.
Oder vielleicht doch fortgeschrittenere Technologie? Okay, what the fuck?
Oder ein Foto machen und als NFT verkaufen.
Ich verkaufe einen NFT.
Genau, okay, das dachte ich mir.
Mann von Game of Thrones, der den Goldblock einfach wegträgt. Ein Enterhaken. Zu kompliziert. Eine Käsefirma stellte plötzlich daneben eine riesige Käsepackung auf. Nun, auch der Goldblock war ein NFT-Stunt, der ziemlich in die Hose ging. Ich meine, stellt euch vor, ihr seid obdachlos. Und plötzlich ist da ein fucking Goldblock vor euch und man sagt euch, das ist Werbung für einen Non-Fungible-Token-Drop, Bro. Der Würfel wurde nach einem Tag wieder weggefahren. Und jetzt wieder zu den anderen Werbemethoden. Eine Dating-App ausschließlich für Leute mit einem Affen-NFT. Die scheiterte daran, dass sich zu 98% Männer anmeldeten. Wer hätte es gedacht? Eine ganze Insel.
Da hätte man ja nicht mit rechnen können. Also im Prinzip so wie jede andere Dating-App auch.
Cryptoland.
Oh, Cryptoland Tokens.
Sofern du ein NFT besitzt.
Also, Cryptoland kann ja mal gar nicht gegen...
BitConnect!
Also gar nicht gegen BitConnect anstinken. Carlos Matos vom New York City.
Darfst du auf dieser Insel leben und mit anderen NFT-Krypto-Kumpeln coole Sachen unternehmen.
The Stress Room.
A pool full of coins?
Go ahead and try.
Woran das Projekt schließlich scheiterte?
Was wird das Einwilligungsalter in Kryptoland sein? Mental erwachsen sollte mehr als genug sein.
Tötet sie alle.
Und schließlich der Bored Ape Yacht Club. Die größte NFT-Community, die man überall im Internet für unfassbar hohe Preise zu sehen bekommt. Eminem, Post Malone, Justin Bieber, wirklich jeder redete über die größte NFT-Kollektion von allen.
This is your, this is your ape.
Yeah, it's really cool.
Moment. Paris Hilton gibt's noch? Ja gut, ich meine, die weiß nicht so alt, warum soll es die nicht mehr geben, aber...
Yours is so cool.
Es gibt Leute, die hat man schon wieder komplett verdrängt.
Als Club-Member bekam man verschiedene Vorteile und konnte diesmal tatsächlich sein Affen-NFT vermarkten. Ein ganzes Festival wurde exklusiv nur für Leute mit diesem NFT veranstaltet. Der VIP-Bereich ließ zu wünschen übrig, aber die Partys und Veranstaltungen um diesen Club waren ziemlich riesig. Leute tätowierten sich das Logo, trugen Hoodies, verkauften Merch, ganze Restaurants wurden gegründet. Cover auf dem Rolling Stones Magazin. Überall war das Bored Ape Yacht Club Logo zu sehen. Und kommt es euch bekannt vor? Denn das hier ist das Logo der nationalsozialistischen Waffen-SS-Schutzstaffel. Oh fuck.
Monka S!
Exakt 18 Zähne. Gleiche Anreihung, gleiche Schrift, gleich positioniert. Und nun, es kann sein, dass die vier Gründer vom Bored Ape Yacht Club 4chan-User waren und es witzig fanden, subtile rechtsradikale Botschaften in den NFTs zu verstecken. In jedem der vier Namen der Founder sind versteckte Anspielungen zur NS-Zeit. Im Bored Ape Yacht Club Videospiel kann man auch ganz zufällig mit einer sehr verdächtigen Form schießen. Und eventuell wurden auch viele geheime Zahlen und Codes in NFTs versteckt, um sich über die NS-Zeit lustig zu machen. Wer will, kann sich dazu das 1-Stunden-Video hier angucken, die Verfahren dazu sind immer noch am Laufen. Doch Scams existieren schon immer in der Kunstgeschichte. Vor ein paar Jahren hat jemand mal eine unsichtbare Skulptur für 18.000 Dollar verkauft.
And it's meant to activate the viewer's imagination.
Oh mein Gott, endlich!
Wo wir wieder beim Thema sind, Leute, es ist ja nicht verboten, Scheiße zu verkaufen. Du darfst alles verkaufen. Du darfst die Leute bloß, also wo es dann kriminell wird, ist, wenn du den Leuten erzählst, es ist nicht scheiße. Es ist irgendwas ganz Tolles und es ist doch scheiße. Du kannst auch Luft verkaufen, das ist überhaupt kein Ding. Solange die Leute wissen, was sie kriegen und der Sache zustimmen, ist das alles in Ordnung. Und du kannst auch durch geschickte Umschreibungen vielleicht die Leute was anderes vermuten lassen, ja. Das ist ja das, was seit Jahren jeder Laden mehr oder weniger macht. Und das ist jetzt halt so die Spitze des Ganzen wieder. Oh, aber es ist nicht verboten, Scheiße zu verkaufen. Leute, wusstet ihr, dass man VLC kaufen kann auf einer CD? Oder auf dem USB-Stick kannst du VLC bestellen. Kannst du VLC kaufen. Macht keinen Sinn, sich VLC zu kaufen. Du kannst dir VLC, sogar im Mediamarkt. Oder, nee, beim Saturn oder so. Beim Saturn kannst du dir VLC kaufen. Es ist nicht verboten, Scheiße zu verkaufen. Wichtig ist halt vorher, dass du die Leute nicht anlügst. Kannst du nicht sagen, ich verkaufe dir VLC? Oder kannst du nicht sagen, ich verkaufe dir irgendwie einen 256G USB-Stick, da so ein G drauf. Das geht halt nicht. Dann hast du danach Probleme, aber ansonsten ist das erlaubt.
Der Künstler hinter der unsichtbaren Skulptur wird verklagt von einem anderen unsichtbar Künstler.
Diese Banane an einer Wand festgeklebt ist 120.000 Euro wert. Und dann wurde die Banane gegessen. Und doch mit der digitalen Welt voller Influencer und Krypto-Hypes
kam eine neue Art
des Betrugs dazu. Der weltberühmte Pump and Dump. Irgendeine Kryptowährung erstellen, sehr viel Geld rein investieren. Diese dann
macht eigentlich Dogecoin
kauft oder Frauen auf Fiverr bezahlt,
aktuell
die Währung auf den Körper malen. Alle anderen investieren jetzt auch in die revolutionäre neue Kryptowährung. Und der Chart sollte jetzt ungefähr so, so oder so aussehen. Nimm mal dein Geld, mach Profit, lösch alle Profile und versteck dich irgendwo auf einer Insel.
2.168 Trillion Dollars.
Trillion. Was war das?
Bei einer Insel.
2.1
Trillion. Na gut, die Ami-Billion sind ja auch keine Billionen.
1.68 Trillion Dollars. And now the mark. Oh!
Squid Game Coin erweist sich als Millionenbetrug. Meine 2,8 Millionen Dollar sind jetzt 1000 Dollar wert. Mann verliert Geld für die Hochzeit wegen Krypto-Scam. Versucht ein Laden auszurauben, um Geld wiederzubekommen. Landet 2 Jahre im Knast. Behörden fahnden weltweit nach OneCoin-Erfinderin. Die ist jetzt übrigens die 7. meistgesuchte Person der Welt.
Kryptowährungs-Startup verschwindet mit Benes Nachricht.
Und im Mai 2022 kam dann schließlich der Krypto-Crash. Und zeitgleich sank auch immer mehr das Interesse für NFTs. Es ging schon lange nicht mehr um Kunst. Und immer mehr Betrugsvorfälle und Scams machten Schlagzeilen. Was die öffentliche Begeisterung der Leute für Kryptowährungen und NFTs.
Wer hätte das gedacht, dass es im Krypto-Umfeld Scams gibt? Das ist ja nicht auszudenken. Es gab noch nie Scams im Krypto-Umfeld. Also ernsthaft. Wie kommt man darauf, dass im Krypto-Umfeld irgendjemand scammt? Alles kann nicht sein.
Es gibt tatsächlich auch heute noch ein paar Events.
Sind die geisteskrank? Oder irgendwie sind die irgendwie
Währungen und
komplett verrückt?
Es gibt tatsächlich auch heute noch ein paar Events. Aber bei den meisten Events kommen gefühlt keine Leute mehr. Die meisten Menschen auf dem NFT-Markt machen heute Geld damit, indem sie ihre Kunstwerke untereinander verkaufen. Zusammengefasst:
Hey, halte das und du wirst reich sein. Hey, halte das und du wirst reich sein.
NFT-Projekte von Firmen und Entwicklern wurden gecancelt und NFTs wurden Stück für Stück gemeinsam aus dem Internet gemobbt, damit die Welt wieder zu ihrer vollen Reinheit zurückkehren konnte.
Ich glaube aber, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass gerade Spielehersteller, also das gab ja bei ganz vielen Versuchen einen riesen Shitstorm und die haben das auch zum größten Teil alles wieder eingestellt, man hat nie wieder was von gehört. Aber ich glaube, dass das den Spieleherstellern, beziehungsweise eher den größeren Publishern, schon Ideen für die Zukunft gegeben hat. Wir werden das in so oder so ähnlicher Form in Zukunft auch in Games sehen. Allerdings dann hat jeder Hersteller natürlich irgendeine eigene Trading-Plattform und Geschiss drumherum.
Und heute,
wo sie an jeder Transaktion beteiligt sind.
NFT, der für 2,9 Millionen Dollar gekauft wurde, ist heute 270 Dollar wert. Logan Pauls NFT für 620.000 Dollar ist heute 10 Dollar wert.
Oh.
Stein für 1 Million Dollar wurde für 1 Cent verkauft. Justin Biebers NFT für 2,9 Millionen ist nur noch 69.000 Dollar.
69. Das Internet, so ist es halt. Alter, was so krach. Also aber gerade im Krypto-Umfeld, Leute, ohne Mist, da wundert mich echt nichts mehr. Also, wer da noch davon ausgeht, nicht gescammt zu werden, muss ja fast schon sagen. Dem ist nicht mehr zu helfen. Ja. Die Storys gibt's immer wieder. Gibt auch die Leute, die dir sagen, hey, ich hab Bitcoin-Kram gemacht und hab mir jetzt zwei Häuser gekauft. Ehemaliger Kollege bei mir auf der Arbeit, der war auch vor Jahren total interessiert an Kryptozeug. Hat angeblich auch mehrere Bitcoins gehabt und hat sie nicht mehr. Also, insofern. Du wirst bei sowas immer auch ein paar Gewinner haben. Aber es darf man aber nicht vergessen, dass es vielleicht ein paar Gewinner gibt, klar. Aber es gibt zum größten Teil mehr, also es gibt deutlich mehr Verlierer als Gewinner. Twitch Prime Massive Scam. Ja, das ist quasi direkt Bezos überweisen. Wenn ihr es nicht einsetzt, wohlgemerkt. Das ist quasi ein Reverse Scam. Also wenn man es nicht einsetzt, ist problematisch. Also lasst euren Prime-Sub nicht verfallen. Weißt du eigentlich, wie das Prinzip in einem Bitcoin-Mining funktioniert? Nur so grob, sehr grob, sehr grob. Es hängt irgendwie davon ab, wie viele Leute am Minen sind. Also es ist ja so, dass jede Transaktion quasi signiert werden muss, jede Bitcoin-Transaktion. Und dafür brauchst du Rechenpower. Und du wirst dann quasi mit dem Minen, also dass du diese Rechenpower zur Verfügung stellst, wirst du irgendwie unter anderem dafür belohnt, dass du Transaktionen signierst. Und es hängt auch irgendwie davon ab, wie viele Leute gerade am Minen sind. Also richtig, also tiefen Durchblick habe ich da nicht von. Nur so ganz, ganz grob. Also das kann ich dir nicht genau erklären. Ja, im Endeffekt schon. Nicht Gleichung. Gleichung werden da nicht gelöst. Da wird wahrscheinlich viel Try and Error gemacht. Und irgendwann kommt dann was Passendes raus. Ich habe keine Ahnung, wie es genau funktioniert. Ja, genau. So, das verstehe ich auch soweit. Aber wozu man das genau benutzt und wie das aufgebaut ist, keine Ahnung. Da müsste also wenn du es genau wissen willst, musst du dir mal irgendein Erklärvideo angucken. Das kann, also ich weiß es nicht, dementsprechend kann ich es dir auch nicht erklären. Du hast mit deinem Ethereum-Gewinn deinen Gamer-PC finanziert. Leute, stellt euch mal vor, ich habe mir einen Gamer-PC finanziert. Ohne Krypto! Könnt ihr euch das vorstellen? Ganz ohne Krypto-Gewinne habe ich meinen Gaming-PC finanziert. Unglaublich, aber wahr. Why I switched from Windows to macOS? Ja, kann man ja nachvollziehen. Windows geht da mir auch auf den Sack. Aber der Grund, warum ich Windows verwende, der ist dann mit macOS nicht gelöst. Deswegen verwende ich weiter Windows. Und für alles andere Linux. Pepo Fat Time. Chat blickt durch. Soll ich euch darauf mal die Antwort geben? Was schneller ist, Rust oder C++, ohne dass wir das Video geguckt haben? Die Antwort ist, es hängt vom Skill-Level und Ahnung des Programmierers ab in der jeweiligen Sprache. Das ist die realistischste Antwort, die ich darauf geben kann. Und so wird es am Ende auch sein. Es hängt davon ab, wie gut die Leute in der jeweiligen Sprache sich auskennen. Du kannst sicherlich super crazy Optimizations machen in C++ und auch ganz abgedrehten Shit in Rust wahrscheinlich, wenn du richtig Plan hast. Am Ende gibt es für das jeweilige Problem aber so einen mehr oder weniger optimalen Ablauf. Und du musst halt gucken, dass du möglichst nah mit der Sprache drankommst. Also, ab optimaler Ablauf meine ich das, was deine CPU ausführt. Es gibt einen theoretisch optimalen Weg, wie du das Ganze machen kannst. Und du musst halt das in deiner Sprache so implementieren, dass du möglichst nah an diesem optimalen Weg bist. Und dazu musst du sicherlich auch ganz viele abgedrehten Low-Level-Hacks beherrschen in beiden Sprachen. Und dann hast du sicherlich ein paar Sachen, die von der jeweiligen Implementierung abhängen, wenn du halt nicht super krasse Low-Level-Optimierung machst oder Inline-Assembler bei C++ oder solche Geschichten, dann hängt es wahrscheinlich auch ein bisschen vom Problem ab, je nachdem wie was implementiert ist in der jeweiligen Standard-Library oder in der jeweiligen Sprache oder bei den jeweiligen eingesetzten Compiler. Ist Rust eigentlich objektorientiert? Kann man das so pauschal nicht sagen? Doch, kann man sagen. Man kann sagen, dass Rust eher nicht objektorientiert ist. Rust ist eher so in die funktionale Richtung. Es gibt beispielsweise auch keine Klassen in Rust. Es gibt Objekte in dem Sinn. Es gibt zwar Objekte, wobei das keine... Wobei ich glaube, das heißt in Rust auch nicht mal Objekte. So. Wie heißt das in Rust überhaupt? Types, einfach nur Types, glaube ich, gell? Ich glaube, Rust nennt es, glaube ich, einfach nur Types. Ja. Es ist ein bisschen wie in Go. Du kannst, wenn du willst, ein bisschen OOP machen. Du kannst verschiedene, kannst quasi Structs anlegen, Methoden für Structs und sowas, das funktioniert schon. Aber es ist nicht vom Design her so gedacht. Ich glaube, man kann es ganz gut mit Go vergleichen. Nur, dass Rust die deutlich abgedrehtere Syntax hat für viele Dinger. Also Rust kannst du ohne Probleme fast eine komplette Zeile mit Sonderzeichen füllen. Ah nee, so krass ist es nicht, aber... Also Rust ist nicht unbedingt die lesbarste Sprache. Können wir uns noch angucken. Jetzt halbe Stunde Zeit habe ich noch. Ein Remote-Tag als Softwareentwickler. Okay, wir haben uns das letzte Mal, glaube ich, von ihm schon den einen Tag als Softwareentwickler angeguckt. Da können wir uns einen Remote-Tag als Softwareentwickler noch angucken. Und das letzte Video habe ich auch schon gesagt, fand ich nicht schlecht. Ich glaube zumindest, dass das Video von ihm gewesen ist. Wo ich gesagt habe, das fand ich nicht schlecht, weil es eben nicht darum ging... Hallo, wir spielen den ganzen Tag Tischkicker oder sitzen mit unserem Laptop in der Kantine und super funny in Sitzkissen und sowas. Sondern da wurde wirklich was geschafft von morgens bis abends. Zwar nicht jede Minute, es geht auch nicht, kannst ja nicht jede Minute da voll konzentrieren und kreative Arbeit machen. Das gucken wir uns mal an. Gucken wir uns mal an. Was machen die? Remote Episode 1 ist das sogar. Halt mal her. Episode 1 geht dann quasi von morgens bis 10 Uhr.
Hallo Leute, willkommen zurück. Heute zeige ich euch ein bisschen von meinem Remote-Setup aus Spanien, von wo aus ich die nächsten drei Monate arbeiten werde.
Oh, was habe ich jetzt gedrückt, Copy-Uhr?
Ich zeige euch...
Aus Spanien? Ich wollte gerade sagen, warum sieht es da so karg aus drumherum hier alles, auch am Tisch? Also aus Spanien. Das ist natürlich nice.
Wie mein Setup...
Wo man schon mal wieder sieht, Homeoffice einfach beste. Sowas wäre früher nicht möglich gewesen. Und er macht immer noch wichtige Sachen für das Unternehmen. Bin ich mir sicher. Ist egal, ob er in Spanien sitzt oder bei sich daheim.
So aussieht, was ich so mitgenommen habe, an welchen Aufgaben ich gerade arbeite. Und am Ende des Videos gibt es noch eine ziemlich coole Überraschung für euch, meine liebe Community. Also dranbleiben lohnt sich.
Ein NFT?
Viel Spaß.
Oh, oh. Oh Leute. Voll übertrieben. Aber so laut.
Wir haben uns vor ein paar Tagen auf die Reise gemacht von München nach Banyos de Molgas. Das ist wirklich so ein absolutes kleines Kaff.
Kleines Kaff, ja, sieht man auch. Also, sieht, es ist bestimmt sehr ruhig und angenehm draußen. Schönes Wetter, man kann da schön durchs Grüne laufen, so ein bisschen über die Felder, also bestimmt nice.
In der Pampa in Spanien, aber super süß, richtig
ja,
klein.
Ja, das ist doch
und
hübsch.
Es ist halt einfach super remote. Also hier ist wirklich gar nichts, hier gibt es nur alte Leute, genau. Natur und wahnsinnig viel Ruhe.
Die Opa sagen, da kommt mal, da ist der komische, der verrückte Deutsche wieder den ganzen Tag im Zimmer, sitzt an seinem Laptop. Franz. Franz ist ein sehr based Name für einen Hund, findet ihr nicht auch?
Offensichtlich konnte ich mein Riesen-Setup aus München nicht mitnehmen, deshalb musste ich mich wirklich auf die Sachen beschränken, die ich wirklich brauche. Zum einen ist das natürlich mein MacBook, denn ohne meinen Mac kann ich halt einfach nicht arbeiten. Dazu habe ich noch ein paar Geräte von der Arbeit mitgenommen, wie zum Beispiel dieses iPad Mini.
Wie geht er denn, wie geht denn da ins Internet? Wahrscheinlich per LTE, oder? Oder per 5G, oder?
Diesen Google Chromecast, denn den brauche ich für das Feature, an dem ich jetzt...
Oder haben die da einen schnellen Internetanschluss im Hotel? Wobei das ja kein Hotel ist, irgendeine Ferienwohnung oder so.
...gerade arbeite. Ja, und dann habe ich noch diese Laptop-Erhöhung mitgenommen, ganz einfach, damit ich nicht immer nur nach unten schaue. Meine Maus und noch meine Tastatur. Ich dachte wirklich, ja, dass ich an alles gedacht habe und als ich dann auf dem Weg zum Flughafen war, hat mich meine Frau gefragt, hast du auch wirklich alles für die Arbeit mitgenommen? Ja. Natürlich habe ich mein Netzteil vergessen.
Oh.
Ich wusste natürlich, dass es hier im Dorf keinen Elektrofachmarkt gibt. Deswegen bin ich am Münchner Flughafen einfach noch in einen von diesen Elektroläden gerannt, habe mir für 70 Euro dieses viel zu teure
Er hat Netzteil Verwandtschaft? Hat er das gesagt? Dann habe ich es nicht gehört.
...gekauft. Aber was soll ich machen? Ohne Strom kann ich ja nicht arbeiten. Für Internet benutze ich diesen kleinen mobilen Hotspot. Dort steckt eine SIM-Karte mit unlimitiertem Datenvolumen.
Ah, okay.
Das funktioniert super und Mobilfunk. Ich habe eigentlich gar keine Probleme. Internet ist wirklich schnell genug. So, und jetzt, wo mein Setup komplett aufgebaut ist, würde ich sagen...
Schneller als hier in ländlichen Gebieten in Deutschland teilweise.
...Arbeit loslegen. Aktuell arbeite ich an einer relativ großen Aufgabe und zwar ist das ein komplettes Redesign unseres Casting-Features. Casting bedeutet eigentlich nur, dass ich von meinem iPhone oder iPad aus irgendwie einen Film oder eine Serie oder ein Fernseher schauen kann. Und dann, wenn ich einen Chromecast zu Hause an meinem Fernseher stecken habe, dann kann ich das Bild direkt an meinen Chromecast pushen. Deshalb habe ich auch diesen Chromecast aus München mitgenommen. Im ersten Schritt habe ich diese Übersichtsliste neu programmiert, wo alle verfügbaren Chromecasts aufgelistet werden, die sich in meinem Netzwerk befinden. Das funktioniert schon ganz gut, dafür habe ich natürlich wie immer eine Designvorlage bekommen und mein Kollege schaut sich gerade die Codeänderungen an. Sobald man sich dann mit einem Chromecast verbunden hat, funktioniert das iPhone oder iPad praktisch als Fernbedienung. Ich kann also den Videostream, der jetzt auf meinem Chromecast an meinem Fernseher...
Was arbeitet der nochmal? Waipu, ne? Waipu TV.
Läuft von meinem... Smartphone aus steuern. Also ich kann die Lautstärke verändern, spulen, pausieren und so weiter und natürlich auch umschalten. Das aktuelle Design ist so ein bisschen angestaubt, weshalb wir uns dazu entschlossen haben, ein komplettes Redesign zu machen. Und ich finde natürlich auch, dass es viel besser aussieht. Das Design habe ich mir natürlich nicht selbst ausgedacht, sondern wir haben dafür ein professionelles Team. Und unsere Designerin hat dann diese Vorlage in Zeppelin hochgeladen und ich versuche dir jetzt natürlich...
Was ist denn Zeppelin? Ist das sowas wie irgend so ein Mockup-Tool oder was? Was ist Zeppelin? Wie hieß dieses andere Designer-Tool, was die letzten Jahre über so angesagt war? Figma, ja. Figma war die letzten Jahre über so angesagt, genau.
Natürlich im Code 1:1 so nachzuprogrammieren. Ich habe jetzt hier auch keinen Fernseher rumstehen, weshalb ich so einen HDMI-Grabber benutze, damit das Chromecast-Signal praktisch als Webcam in meinen Mac reinläuft. So kann ich dann sehen, ob alles funktioniert.
Alter, die Musik. Denkst du gleich... Kommt im Hintergrund einer reingestürmt oder so? Nodders. Der Sonnenstand verändert sich aber jetzt auch nicht wirklich im Hintergrund. Also man könnte fast vermuten, das wurde für das Video nochmal extra aufgenommen. Was ja auch vollkommen okay ist.
So, also komplett fertig werde ich heute sowieso nicht.
Was macht man mit dem Daumenmausrad? Das gleiche, was du mit dem normalen Mausrad wahrscheinlich auch machst, nur dass es an einer für Leute, die solche Mäuse mögen, ergonomischeren Position ist. Ich könnte damit wahrscheinlich auch nicht den ganzen Tag arbeiten, mit einem Laptop-Bildschirm. Ich bräuchte schon einen ordentlichen Bildschirm, aber ich glaube, es ist Gewöhnungssache. Ich glaube, es ist einfach Gewöhnungssache. Wenn du gewöhnt bist, tagsüber, also Tag ein, Tag aus, nur mit deinem Notebook-Bildschirm klarzukommen, dann kommst du damit irgendwie klar. Aber ich persönlich würde es auch nicht so mögen.
Mal Feierabend machen.
Franz geht spazieren. Jawohl. Ich finde, Franz ist ein geiler Name für einen Dackel. Franz findest du da bestimmt toll, ja.
Mein Schwager hat so eine DJI Mavic-Drohne und ich darf die mir mal ein bisschen ausleihen und habe einfach mal Bock, hier in der Gegend ein bisschen rumzufliegen.
Meinst du, 2K ist mindestens Pflicht? Nö. Ich habe auch 1080p noch, weil ich halt Max FPS bin und mindestens 240 Hertz plus Bildschirm haben will. Aber mein nächster Bildschirm wird entweder, wenn es gescheite gibt, ein gescheites 120 Hertz OLED, also nicht der, den es jetzt aktuell gibt und Probleme hat mit Schriftrendering. Und so lange behalte ich den. Der nächste wird dann 1044p, 120 Hertz OLED, wenn es da mal was Gescheites gibt. Oder vielleicht auch, nicht den 50 Zoll LG, den kleineren LG, den 27 Zoll ist das, glaube ich. Oder ich kaufe mir einen 1044p Bildschirm. Allerdings, wie gesagt, 240 Hertz plus muss sein. 360 muss nicht wirklich sein, aber 240 sollte schon sein.
Rüdiger, bitte!
Rüdiger, keine Kapriolen! Was? War das Kapriolen überhaupt? Rüdiger.
So, und jetzt zum Abschluss noch zu meiner Überraschung für euch. Und zwar habe ich neulich meine Webseite auf ein neues Design umgezogen und da habe ich mir gedacht, dass es doch eigentlich ganz cool wäre, wenn ich meine eigenen Wallpaper hätte. Gesagt, getan.
Ich muss ehrlich sagen, ich mag das Webseitendesign. Wisst ihr warum? Weil es nicht so übertrieben designt ist. Es könnte fast eine Webseite von 1995 sein. Klar, das Font-Rendering ist besser und es sieht alles ein bisschen runder und moderner aus. Aber es ist im Prinzip ein weißer Hintergrund mit schwarzem Text. Also das könnte mehr oder weniger eine Webseite von 1995 sein.
Wallpaper hätte. Gesagt, getan, ich habe drei wunderschöne Wallpaper für euch entwickelt, die ihr jetzt auf meiner Webseite kostenlos runterladen könnt. Mein allererstes Wallpaper-Pack habe ich dem Namen Flow gegeben, denn für jede Coding-Zeit wollte ich ein passendes Wallpaper haben. Angefangen mit dem roten Hot Lines of Code Wallpaper. Für den coolen Abend gibt es das Wallpaper Cool
Evening. Ich muss mal meinen Designer fragen, was die Pepo Wallpaper machen.
Zum Blau. Und mein absoluter Favorit, die Night Session. Alle Wallpaper gibt Night es in Session. Knackscharfer 6K-Auflösung.
Na komm, 4K ist ja auch für Kacknoobs, da muss schon mindestens 6K sein.
Würde natürlich auch interessieren.
Erstmal AI upscalen auf 120K.
Wie das Wallpaper bei euch so aussieht. Also
ich meine, wenn ich nicht eine eigene SSD für das Wallpaper brauche, ist es nicht scharf genug.
Sehr gerne ein Foto eures Setups auf Instagram in eine Story packen oder vielleicht auch auf Twitter und mich am besten direkt markieren. Ich werde hier aus meiner Zeit in Spanien sicher den einen oder anderen Vlog raushauen. Falls ihr euch gefallen, dann auf jeden Fall ein Abo dalassen. Falls ihr das Video sonst gefallen hat, würde ich mich...
Also, ich mag ja Hunde normalerweise nicht. Also, wo war Franz? Aber Franz finde ich cool.
Falls ihr euch gefallen...
Franz ist nice. Ich meine, ich würde keinen Hund haben wollen, ja. Bin mit meiner Katze zufrieden, aber Franz
dann auf
Franz
jeden Fall cool. Ein Abo dalassen. Falls dir das Video sonst gefallen hat, würde ich mich wie immer bei einem Daumen nach oben freuen. Wie gesagt, abonnieren nicht vergessen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein.
Das haben wir auch mal ein bisschen Spanien gesehen heute. Die besten Raspberry Pi Alternativen. Lass mich raten, es gibt... Ach nee, CT Uplink ist dieses Diskussionsding. Nee, das gucken wir uns jetzt nicht an. Es gibt keine Alternativen für den Raspberry Pi. Es gibt zwar Hardware-Alternativen, aber es gibt keine Alternativen für Raspberry Pi, wenn es um verfügbare Tutorials, Software-Support, extra Hardware-Header dafür gibt, ordentliches verbreitetes Betriebssystem mit allem, was man braucht. Es gibt einfach, es ist tatsächlich ziemlich konkurrenzlos, der Raspberry Pi. Ja, es gibt verschiedene Hardware, die ähnlich ist oder wenn nicht sogar besser ist als der Raspberry Pi und billiger. Aber das ganze Ökosystem drumherum hat nur der Raspberry Pi. Arduino kommt am nächsten. Nee, Arduino hat mit Raspberry Pi immer gar nichts zu tun. Arduino ist ein Microcontroller und Raspberry Pi ist ein vollständiger Mini-PC, wo Linux draufläuft. Ein vollständiger Mini-Computer, wo Linux draufläuft. Was macht eigentlich die Legalisierung, für dass die Leute hier offiziell Vape Nation machen können? Haben sie doch groß angekündigt. Gut, ich meine, wir haben auch vor ein paar Jahren abgestimmt über das Abschaffen der Sommer-Winterzeit, also von der Zeitumstellung. Hat ja auch keinen wirklich interessiert, ist immer noch am Start. Ist jetzt auch bald übrigens wieder. Heute kam dein SyncCenter an. Das ist aber kein Ersatz für ein Raspberry Pi. Wir schließen zum Beispiel an ein SyncCenter irgendwelche GPIO-Header von Raspberry Pi an. Gar nicht. Da sage ich halt, das ganze Ökosystem drumherum ist halt bei allen anderen Plattformen nicht so ausgeprägt wie beim Raspberry Pi. Du findest sicherlich für einen speziellen Anwendungszweck Alternativen zum Raspberry Pi, wenn du Glück hast. Aber so das Gesamtpaket und das Ökosystem drumherum ist immer noch einzigartig beim Raspberry Pi. Und das wird sich auch so schnell nicht ändern. Da ist das wiederum kein Problem. Da bist du wahrscheinlich sogar mit deinem Thin Client und der x86-Kiste unterm Strich besser bedient als mit dem Raspberry Pi. Alles eine Frage dessen, was man machen will. Für Home Assistant machst du da bestimmt nichts verkehrt. Hauptsache, du hast ein paar USB-Anschlüsse noch an dem Thin Client für irgendwelche Sticks, Z-Wave, Zigbee, Matter, nee, Thread ist es ja eigentlich, weil Matter ist ja nur das Logische oben drüber. Oder irgendwelche anderen Funkdinger. Also bei Heimautomatisierungskiste brauchst du immer ein paar USB-Anschlüsse. Ohne wäre das nix. Ich würde Home Assistant nicht im Container laufen lassen. Ich würde tatsächlich Home Assistant in einer VM oder Bare Metal laufen lassen. Ja, VM ist okay. Das Dumme im Container ist, dass du dann nicht das offizielle Home Assistant OS laufen lassen kannst, dann keine Add-ons hast und auch die Abkürzer drüber da nicht machen kannst. Also das finde ich in dem Fall tatsächlich sinnvoll, es über eine VM laufen zu lassen. Oder halt direkt drauf. Ich meine, so eine 19 Euro Thin-Client kannst du ja mal abstellen für eine Sache. Das kostet jetzt ja nicht die Welt. Ja. Leute, gibt's sonst noch irgendwas? War heute kurz und knackiger Stream ohne wirklich Inhalt. Aber ich habe gedacht, ich komme auch nicht weit, schon 2 Tage oder so nicht mehr da. Warum? Die machen doch nicht alle gleichzeitig was, oder? Oder hast du 40 Wi-Fi-Clients, die alle gleichzeitig irgendwie großartig Bandbreite verursachen? Ich meine, einfach 40 Clients connected ist ja nicht das Problem, beziehungsweise 40 Clients mal eingeloggt, das ist ja nicht das Problem. Wenn du 40 Clients die ganze Zeit am Start hast, die ganze Zeit senden, beziehungsweise Traffic verursachen, ja, dann vielleicht, aber ansonsten juckt das doch die Fritzbox nicht. Habt ihr Tipps, wenn man sich bei einer IT-Jobmesse bei Unternehmen für Fisi vorstellen will? Boah, keine Ahnung. Ja gut, die üblichen Sachen. Wenn du dich woanders auch bewirbst oder vorstellst. Ich meine, ich würde mir im Vorfeld mal schon angucken, wer da so ist. Und mir vielleicht ein bisschen anschauen, was die so machen, falls du auch da irgendwas schon ins Auge gefasst hast. Ansonsten ist es sicherlich nicht verkehrt, nicht einfach nur dazustehen und sich von denen berieseln zu lassen, sondern die auch mal was zu fragen. Ja, also wie die das, was weiß ich, was die für Betriebssysteme einsetzen. Ja, oder was die, welche Programmiersprachen sie verwenden, auf welcher Basis ihre Anwendungen laufen, was für Betriebssysteme, ob sie Linux verwenden, ob sie Windows verwenden, ob sie gar vielleicht BSD verwenden. Wir wissen ja, wenn sie kein Gentoo selbst kompilieren, taugen sie eh nichts. Es kommt immer gut an, wenn du die auch was fragst. Ich meine, solange du nicht fragst, warum seid ihr so kacke? Oder irgendwas in der Richtung, es kommt vielleicht nicht gut an. Oder wenn du sagst, also die Typen vom Stand vorher haben wir das aber besser gemacht. Ansonsten ist, glaube ich, was Nachfragen nicht verkehrt. Und es werden händeringend IT-Leute gesucht. Wie es in der Ausbildung aussieht, weiß ich es nicht. Ich habe eher das Gefühl, ausbildungsmäßig ist eher stagniert. Aber sie wünschen sich alle mehr Experten. Wo ich mich immer frage, wie soll das eigentlich funktionieren? Wenn du nicht ausbildest, wo sollen denn die Experten herkommen? Ja, wobei ich sagen würde, scheiß auf Praktikum, versucht lieber gleich mal eine Ausbildungsstelle klarzumachen. Genau, frag, ob sie blazingly fast sind. Und wenn sie dich blöd angucken, sagst du, Kacklan, ihr writet nix in Rust, zu euch will ich nicht. Ich würde mir nicht im Vorfeld so viele Gedanken darüber machen, so nach dem Motto, oh, ist schwierig, findet man wahrscheinlich eh nix. Das geht, wenn es beidseitig passt und so ein bisschen die Chemie auch stimmt, man sich da gut versteht, die einen guten Eindruck von haben, dann geht das ganz schnell. Ich habe es doch damals bei mir erzählt. Ich bin damals ein ganzes Stück gefahren zu meinem Vorstellungsgespräch. Ich sage jetzt nicht wohin, aber ich glaube, ich habe sogar schon mal geleakt, wo das war. Zu meinem Vorstellungsgespräch bin ich ein ganzes Stück gefahren. Und ich habe mir schon im Vorfeld überlegt, Alter, willst du das wirklich machen, dahin fahren? Das ist ja bisher fast ein Tag unterwegs und wahrscheinlich klappt's eh nicht. Und was war? Am nächsten Tag haben sie angerufen und haben gesagt, hier, Herr Max, auf geht's. Vertrag. Das stimmt wohl, wobei die Sache halt die ist, viele Leute, die sich gerade mit Technik beschäftigen, die haben halt keinen Bock. Die sind nicht die krassesten Socializer und Netzwerker, ja. Also, die meisten Techniker, die ich kenne, es gibt Ausnahmen, gibt's immer, ja. Ich kenne auch welche, die haben zum Beispiel, machen irgendwelche Startup-Geschichten oder waren die ganze Zeit schon super kommunikativ. Aber die meisten Techniker, die ich kenne, die haben schon einen Grund, warum sie Techniker bzw. IT-Leute geworden sind. Das ist hauptsächlich erstmal, weil sie keinen Bock haben auf andere Leute und zum größten Teil abgefuckt sind von anderen Leuten. Ich ja auch. Ich nehme mich ja da nicht aus. Mir gehen 95%, wahrscheinlich 98% alle anderen Menschen einfach nur auf den Sack. Ich frage mich mal, egal. Gibt unglaublich viel dumme und nervige Leute. Aber man kann sich ja schon manchmal ein bisschen zusammenreißen. Ja. Aber das muss letztendlich ja auch irgendwo passen, beidseitig. Keiner will ausbilden, aber die meisten... Ja, ich verstehe auch nicht genau, wie die Logik dahinter funktionieren soll, ehrlich gesagt. Kannst ja nicht sagen, ich brauche laufend Experten am laufenden Band, aber ich will nichts ausbilden. Was heißt eigentlich Experte? Jemand, der die Ausbildung an einem Studium hat oder einfach irgendwas kann? Für mich ist ein Experte jemand, der in einem Gebiet halt viel Ahnung hat. Ich habe das absichtlich so vage gesagt, weil ich da alle in dem Fall mit einschließen will. Und nicht jedes Mal sagen muss, Ausbildung machen, Studium machen. Letztendlich, wenn du Ahnung hast, wenn du Ahnung von einem gefragten Thema in der IT hast, reißen sie sich aktuell um dich. Wenn du natürlich nur einen Windows-Assistent dreimal auf Next, Next, abschließen drücken kannst, dann... Selbst dann reißen sie sich um dich. Ja. Der Storage-Experte, das war echt einer. Das habe ich so auch nie wieder erlebt, dass jemand raus eskortiert wurde von der Security. Also, ehemaliger Teamleiter von mir, als ich noch beim Provider gearbeitet habe, der wurde mal bei einem Unternehmen, für die Dienstleister waren, rausgeschmissen und dann von der Security nicht mehr reingelassen. Also das habe ich schon mitgekriegt. Aber dass jemand wirklich rauseskortiert worden ist, kam bisher nur einmal vor. Weißt du noch, wie viele Bewerber es bei dem Rechtszentrum gab, wenn sie schon... Du meinst damals beim Provider oder wo? Wie viele Bewerber? Nee, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die quasi fast halb so viele Azubis hatten wie Mitarbeiter. Also, wobei... Ja, doch, kommt ungefähr hin. Die hatten damals, glaube ich, irgendwie um die 120 Mitarbeiter und 50 davon oder so waren Azubis. Da hat man die Azubis wirklich nur als billige Arbeitskräfte eingestellt. Aber es war letztendlich nicht verkehrt. Ganz ehrlich, meine Ausbildung war gut und kacke gleichzeitig. Sie war kacke, weil ich nicht ausgebildet wurde in dem Sinn. Hat sich keiner um uns gekümmert. Auf der anderen Seite war es gut. Man konnte eigentlich machen, was man wollte und ist mit Hardware und Sachen in Berührung gekommen, wo man ansonsten nie was mit zu tun hätte. Wer hat denn schon mal mit einem IBM Mainframe was zu tun, ja? Wer hat mit 100.000 Euro teuren Core-Switch-Setups und sowas schon was zu tun? Unterschiedliche Rechenzentren und alle möglichen Sachen. Das hast du ja normalerweise nicht die Möglichkeit zu. Aber es hat ja halt keiner wirklich großartig was erklärt und sich groß um dich gekümmert in der Ausbildung. Ich habe auf der anderen Seite sehr viel gelernt. Einfach weil ich was gemacht habe in der Ausbildung und ab und zu mal die Leute genervt habe. Oder mir hauptsächlich auch Sachen angeguckt haben, wie das andere Leute machen. Jetzt nicht so Form von Max, ich zeig dir mal was, sondern ich hab denen einfach zugeguckt teilweise. Da habe ich viel gelernt in der Ausbildung, obwohl die Ausbildung selbst richtig kacke war. Nachnamen-Leak. Fuck. Wurde schon auf das Clean Code Horrible Performance reagiert? Nee. Wo denn? Stand das hier irgendwie? Gerade? Was? Clean Code Horrible Performance. Okay, 22 Minuten. Das ist mir jetzt ein bisschen viel. Moment, hat er die Kommentare aus? Weil die Rust Taskforce von Hacker News am Start war? Sieht fast so aus. Hat er Rust nicht genug gelobt? Das hat Hacker News nicht gefallen, ne? Nee, der hat hier auch die Videos öfters mal aus. Ich hätte schon gedacht, die konnten sich wieder nicht benehmen. Nee, wir gucken jetzt kein Video mehr. Ich mach jetzt noch kurz den Chat durch. Du hast ADHS und Autismus. Ja gut, du kommst mit Leuten wahrscheinlich dann auch nicht so gut klar. Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen, ja. Aber da gibt's in der IT ganz viele Leute. Und mich würde auch nicht wundern, wenn es viele Autisten gibt in der IT, die das vielleicht selbst gar nicht wissen, wo sich das nie näher angeguckt wurde. Die sich da selbst vielleicht auch gar keine Gedanken drüber gemacht haben. Aber es ist schon erstaunlich häufig, dass sich eben Leute, die keinen Bock auf andere Menschen haben, in der IT tummeln. Ich meine, es hat auch seinen Grund, warum ich da gelandet bin letztendlich. Hat schon seinen Grund, warum ich das machen wollte. Und es hat auch seinen Grund, warum ich kein First Level oder irgendwie Support machen wollte. Leute, ich hab eine Frage an euch. Ich habe auf der jetzigen Arbeit noch einen Kollege, mit dem verstehe ich mich ganz gut. Kann sogar sein, dass schon mal ein paar Storys erzählt habe, wo er dabei gewesen ist. Der hat den übelst krassen Werdegang. Der war, der ist halb Deutscher, halb Ami. War bei der Army und hat dort seine IT-Ausbildung gemacht. Der war, glaube ich, Fallschirmspringer oder sowas. Hat seine IT-Ausbildung in der Army gemacht. Ich glaube bei den Fallschirmspringern. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Und hat dann irgendwie IT bei der Army gemacht und ist jetzt wieder zurück nach Deutschland vor ein paar Jahren und ist jetzt da so im Finanzbranchensektor, wo ich auch bin. Also wie gesagt, daher kennen wir uns ja. Und der hat früher und immer noch, also früher hat er Support gemacht, so richtig Endkundensupport. Und jetzt arbeitet er bei uns im, ich nenne es mal Support, 24/7 Schichtbetrieb. Und ich habe mir überlegt, ob ich nicht mal mit ihm ein Video machen soll, so nach dem Motto IT-Support. Also was verdient man im IT-Support? Weil ihr kennt es ja bisher immer nur alles aus meiner Sicht, ja? Ihr wisst, dass ich DevOps-Engineer bin, ihr wisst ungefähr auch, was ich mache. Und das ist ja nichts Neues, aber das ist was ganz anderes. Schichtbetrieb habe ich keinen Plan. Support, so die richtig Hardcore-Support-Geschichte mit Telefonsupport von früher, oh, heute ja immer noch Telefonsupport, da mache ich ja einen riesen Bogen drumherum. Ja. Ich kann ihn mal fragen. Ich find das eigentlich nicht schlecht, dass man das mal ein bisschen aus anderer Sicht mal was hört. Ja, also wie viel verdient man dort? Also wie viel ist so? Der kann euch zum Beispiel auch erzählen, dass sich Schichtarbeiten wirklich lohnen kann. Weil die haben zwar kein super krasses Base-Gehalt, aber ich weiß, dass die doppelt und dreifach irgendwie Stundenlohn kriegen, teilweise wenn sie Wochenend-, Feiertags-, Nachteinsätze haben und sowas. Das ist richtig heftig, was sie da teilweise kriegen. Ich glaube 200%, ja, an spezieller. Und dass das auch noch anderweitig versteuert wird. Das heißt, das Base-Gehalt ist nicht so geil, aber unterm Strich gibt es trotzdem richtig viel Kohle. Ja, ich glaube, da könnte man was machen. Der hat auch schon ganz abgedrehte Dinge erzählt, ja. Der hat erzählt, dass du musst ja wohl auch, wenn du in der IT bist, dort in der Army, musst du wohl auch so nicht nur Grundausbildung machen, sondern du musst auch wirklich einsatzfähig sein. Und der hat erzählt, die mussten in ihrer Ausbildung in so eine, wie drücke ich denn das jetzt aus, das Wort ist recht negativ vorbelastet, in so eine Tränengaskammer mussten die gehen. Und dort, glaube ich, eine halbe Stunde drinne bleiben mit Tränengas. Und nach ein paar Minuten haben sie den Befehl gekriegt, sie sollen ihre Gasmasken ausziehen. Und dann haben die da quasi 20, 30 Minuten drinne gesessen ohne Gasmasken und haben quasi 20 Minuten am Stück gekotzt. Also, der hat schon teilweise echt heftige Dinge erzählt. Die Amis sind da härter drauf, ja. Bei der Bundeswehr mag das verboten sein, die Amis sind da härter drauf. Die müssen wissen, dass das funktioniert, wenn es drauf ankommt, ja. Wobei ich sagen muss, also, wir hatten schon einige Leute, die bei der Bundeswehr waren, und wir hatten auch ein paar andere Leute, die Militär waren, bei anderen Ländern. Und mit vielen der Leuten bin ich nicht klargekommen. Die sind nie aus diesem aus diesem Militär-Ding im Kopf irgendwie rausgekommen. Ja, so nach dem Motto, ich mach Ticket nur auf Befehl, so nach dem Motto. Es waren ganz viele merkwürdige Leute, ja. Aber bei dem muss ich sagen, das ist der einzige, von dem ich zutrauen würde bei uns. Wenn das Gebäude brennt, ja, jetzt gehen wir mal von dem Fall aus, das Gebäude brennt und dir fällt irgendeine Deckenplatte auf den Kopf bei der Flucht aus dem brennenden Gebäude, der wird umdrehen, wird dich schnappen und rausziehen. Das ist der einzige, dem ich das bei uns zutraue. Der kennt da nix. Richtig, richtig Giga-Chat, ja. Das ist der Einzige, dem ich das zutrauen würde. Der ist eh übelst krass hart im Nehmen. Also die Army-Ausbildung hat's da schon gemacht. So nach dem, ich weiß noch, an einem Tag hat er irgendwie einen Rollerunfall. Ist er mit seinem Roller ist ihm einer mit dem Auto hinten drauf gebrummt, mit dem Roller. Er ist irgendwie 2 Meter durch die Luft geflogen, war bewusstlos. Krankenwagen kam, alles Mögliche. Und ratet mal, wer einen Tag später schon wieder auf der Arbeit gehockt hat. So nach dem Motto, ach, Krankenhaus, Gehirnerschütterung, scheiß drauf, ich gehe jetzt auf die Arbeit. Also, bei dem hat die Army-Ausbildung wohl schon dafür geführt, dass er recht hart im Nehmen ist. Wieso nicht am selben Tag? Ja, klar. Ich bin so weit hinten dran im Chat, ich skipp das jetzt einfach mal alles. Es war, glaube ich, sogar, ich glaube, das war sogar nach einem Arbeitstag, wo er heimgefahren ist mit dem Roller. Also ich rede nicht von so einem Elektroroller, sondern von einem so normalen. Das, was man bis vor ein paar Jahren noch unter Roller verstanden hat, halt so ein, kein Motorrad, halt einen Roller. So mit Motor drin und sowas. Ein Roller halt, so ein, auf 2 Rädern und sowas zum Fahren. Kein Mofa, ja. Ja, auf. Hier kann ich mal fragen, ob wir da nicht ein Video aufnehmen wollen. Da mache ich quasi ein eigenes Lohnt sich das Format bei mir auf dem Channel. Könnte man echt machen. Ich meine, ich kenne auch genug Leute, mit denen ich tatsächlich, also. Das klingt jetzt wahnsinnig viel und ich habe gerade gesagt, ich komme nicht gut mit Leuten klar. Wenn ich sage, ich kenne genug Leute, ich kenne bestimmt noch 5 Leute oder so, mit denen ich tatsächlich was aufnehmen könnte in der Richtung. Auch alle, auch ein bisschen aus unterschiedlichen Gebieten. Lohnt sich das so? Man könnte theoretisch sogar... Könnte sogar einen Projektmanager fragen, wenn man das will. Nee, will ich eigentlich nicht. Ja, das will ich auf jeden Fall auch machen. Aber das kann man nicht einfach nur eine halbe Stunde labern, irgendwas random. Ich frag den einfach mal, wisst ihr was? Mit dem gehe ich öfters in Frankfurt auch mal zu Mexikaner futtern mittags. Dann stellen wir das nächste Mal einfach ein Handy auf und nehmen was auf. Frag mal deinen Chef, ob er mit dir ein Video macht. Mein Chef, der hat mit YouTube nichts am Hut. Aber ich könnte meinen Ex-Chef fragen. Der kannte ja sogar meinen Channel und hat... der war hier sogar manchmal schon im Chat, mein Ex-Chef. Ich habe nur nie was gesagt, weil ich nicht wollte, dass er leaked wird. Ja, Leute, so sieht's aus. Naja. Das wäre theoretisch möglich, ja. Chainlaw. Nee, Chainlaw ist es nicht. Chainlaw. Ich kann mir den Chainlaw nicht als Chef vorstellen, ehrlich gesagt. Wie soll das ausgehen? Wie soll das aussehen? Das erste, was passiert ist, dein Chef wird erstmal Discord-bannt, oder? Dein Chef wird erstmal aus dem Channel gebannt. Das kann's ja nicht sein. Okay, Leute, ich gehe jetzt pennen. Wir sehen uns morgen. Macht's gut. Oder die Tage dann. Bis dann, macht's gut. See you.